Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Heir to the Empire Podcast. Mein Name ist Daniel und wir reden heute über Skeleton Crew und mit wir meine ich natürlich mich und meine heute sogar drei anwesenden Mitstreiter. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns alle gemeinsam zu versammeln. Und ich begrüße in der Runde den Nico.
Hallo.
Den Tom.
Hallo, heute nicht als Letzter.
Ja, extra deswegen habe ich dich nicht als Letzten genommen. Und heute, last but not least, hallo Dennis.
Hallo, ja, ich war ja gar nicht geplant, von daher alles supi. Ich komme auch zurecht als Letzter.
Ja, das ist ja das Gute. Wir sind so spontan. Manchmal machen wir spontan einfach gar nichts. Und heute sind wir dafür spontan alle vom Mikrofon versammelt. Genau, wir nehmen das Ganze hier auf am Sonntagabend, den 8.12. Heute bin ich sogar mit dem Datum ablesen, richtig, und nicht wie bei unserer letzten News-Folge. Nur zur Info da draußen, wann wir das Ganze denn aufnehmen. Ich hoffe mal, dass wir es dann am Folgetag direkt auch veröffentlichen können. Und bevor wir überhaupt in die Folge einsteigen und mit meiner Eröffnungsfrage loslegen, die wäre in die Runde, wie ihr denn alle die Folgen geschaut habt, würde ich gerne hier kurz die Zeit nehmen und ein klein wenig zurückblicken, und zwar in unsere allererste Serienbesprechung. Und damals haben wir über Ahsoka geredet, das ist jetzt wahrscheinlich schon knapp 1,5 Jahre her. Und ja, ich habe da einen kleinen Einspieler vorbereitet aus der damaligen Zeit und würde das Ganze einfach mal abspielen.
Es war einmal vor langer Zeit im weit, weit entfernten München.
Und das Witzige dran war, dass ich mich relativ stark geärgert habe, dass jetzt keiner von uns einen Platz bekommen hat, bis ich dann mal auf meine Instagram-Nachrichten geschaut habe und da stand dann so wie nennt man das denn? Das irgendwie Anfragen, oder? So heißt der Ordner?
Ja, Nachrichtenanfragen.
Nachrichtenanfragen. Ja. Und ich habe da wirklich noch nie was Sinnvolles bekommen bei diesen Nachrichtenanfragen. Es war immer nur Spam, immer nur, so wirst du Bitcoin-Millionär und was weiß ich was und irgendein Scheiß. Und dann klicke ich da drauf und dann steht da Nachricht von StarWars_.de oder wie der Account heißt. Und ich habe ziemlich genau eine Woche, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, bemerkt, dass mich Disney zu dieser Vorab-Vorführung in München eingeladen hat und hatte dann einen mittelschweren Nervenzusammenbruch.
Das ist aber auch echt scheiße, Tom.
Ja, das sind halt die Momente, wo man sich mit einer hochprozentigen blauen Milch auf einen einsamen Planeten zurückziehen möchte, um zu weinen.
Ja, Tom, wie geht's dir da, wenn du das hörst und in die Zeit damals zurückversetzt wirst?
Ja, da es mir jetzt schon zweimal passiert ist, bin ich hiermit raus? Nein. Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass ich dieses Mal wirklich bei der Pressevorführung war und die ersten beiden Folgen im Kino sehen durfte mit Popcorn und Cola Zero in meinem Fall. Ja, wie geht's mir da? Ich ärgere mich immer noch, dass ich das Promo-Poster von Ahsoka nicht von da habe. Aber danke an Florian von der Jedi-Bibliothek. Ich habe ja dann im Nachgang eins von ihm bekommen. Ja. Aber Skeleton Crew, ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung, das im Kino zu sehen, auf der großen Leinwand. Man hat ein paar Bekannte getroffen, ganz unerwartet tatsächlich. Schöne Grüße an Olli oder an Boba Tinker, wie er auf Instagram heißt. Und ich habe die Anne Bamberg kennenlernen dürfen. Sonst kannte man sich ja so nur von Instagram. Und ja, es war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Und ja, also, Mai, wie kann man sich das vorstellen? wie als wenn man ins Kino geht, einfach ganz normal, nur mit Gästeliste.
Hast du dich gut gefühlt, wenn du dann hingehen kannst und sagen kannst, ich stehe auf der Gästeliste?
Das hat mir tatsächlich gar nicht wirklich was gegeben, aber ich habe mir das Poster, das es da gab, hat jetzt schon einen Rahmen und im Rahmen ist auch das Kinoticket und das Disney-Bändchen drin. Also es hat durchaus einen emotionalen Wert für mich, dass ich da war.
Ja, das sei dir gegönnt.
Ich wollte gerade sagen, niemand habe ich so gegönnt wie dir, aber ich habe mir es trotzdem nicht nehmen lassen, extra nochmal den Schnipsel aus den alten Folgen kurz rauszufischen, weil ich es einfach so verdammt witzig fand.
Ja, also da gehöre ich immer noch abgestraft dafür, das ist schon richtig so.
Aber zugegeben war das ja schon eine knappe Nummer mit dieser Pressevorführung. Das muss man ja schon sagen.
Also ich muss auch sagen, ich habe mich mehr oder weniger selber eingeladen. Ich habe den Kontakt von jemandem bekommen zur Pressestelle von Disney und habe dann einfach nachgefragt und dann haben sie gesagt, ja, gut, komm einfach. Und ja, es war echt eine knappe Nummer, weil die Pressevorführung war jetzt am Montag und am Dienstag kam dann schon die Folge oder am Dienstag um 3 Uhr oder wann starten die immer?
9 Stunden früher oder so.
Und das haben sie dann auch nochmal hin und her verschoben von Dienstag auf Montag und so weiter und so fort. Das war wirklich sehr knapp, ja, das stimmt. Aber also es hat sich so gesehen eigentlich gar nicht wirklich gelohnt, dahin zu gehen. Aber das Erlebnis war schon cool. Also ich würde das auch jederzeit wieder machen, muss ich gestehen.
Also allein die Folgen im Kino sehen zu können auf großer Leinwand, das finde ich schon cool genug. Ob es jetzt nur 8 Stunden vorher ist oder nicht, ist ja dann egal. Absolut. Ja, zumal auch Sound ist halt auch so ein Thema. Im Kino ist es halt einfach nochmal anders. Ich weiß nicht, weißt du, ob das in Dolby Atmos abgespielt wurde?
Ich bilde mir einen schon, ja.
Okay, ja, das ist natürlich nochmal richtig cool.
Ja, auf jeden Fall. Also Star Wars im Kino, wir hatten es ja schon ein paar Mal drüber, als wir jetzt in Episode 1 nochmal waren, ist es einfach nochmal was ganz anderes. Und ja, ich hoffe, dass wir irgendwann mal in den Genuss kommen, dass wir vielleicht alle gemeinsam auf irgendeine PV gehen können, die dann aber auch hoffentlich vielleicht nicht nur 9 Stunden vorher ist, sondern ein paar Tage vorher. Dann haben wir nämlich auch podcast-technisch was davon und können dann irgendwie vorab schon was aufnehmen dazu. Das wäre, glaube ich, eigentlich ganz cool. Ja, ich muss dazu sagen, ich hätte auch in München mit dabei sein können, aber das war es mir dann irgendwie auch einfach nicht wert, unter der Woche, montags. Ich habe mal zwar spaßeshalber nach einem Zug geguckt, aber da hätte ich irgendwie 12 Uhr mittags losfahren müssen, hätte mir den halben Tag bei der Arbeit freinehmen müssen und hätte am Abend irgendwie eine Stunde nachdem die Folgen fertig waren, hätte ich wieder zurück müssen, weil ich am nächsten Tag ja auch wieder arbeiten muss. Und das, hat sich so einfach nicht gelohnt. Mit ein bisschen mehr Vorlauf kann man das auch besser planen.
Waren tatsächlich Leute von der 501., die extra aus Stuttgart angefahren sind. Und die waren quasi am Sonntag noch auf der Comic-Con beschäftigt und sind dann am Montag im Kino gestanden und sind dann, glaube ich, am selben Abend auch wieder zurückgefahren. Also die hatten schon eine ganz schöne Tour.
Die hatten hoffentlich dann auch einfach den Dienstag frei. Das wäre ihnen zu gönnen.
Ja, oder Spätschicht.
Ich finde aber auch, es ist halt cool, dass wir 3 Ortschaften hatten, Berlin, Köln und München. Das waren ja so die 3 Orte, wo das ausgestrahlt worden ist. Und ich sag mal, es ist für mich so als Mittelhesse, ist ja egal, wo ich hinfahre, ist überall gleich lang. Ich sag, Köln ist noch das Kürzeste, aber das war es mir halt auch am Ende des Tages nicht wert. Ich hätte auch über Umwege noch an eine Karte kommen können. Aber da bin ich bei Daniel, der dann auch, das macht dir halt dann auch wenig Sinn, vor allem wenn du halt irgendwie 8 Stunden später die Folgen dann auch schon dir anschauen kannst. Jeder, der es gesehen hat, ich freue mich für euch und natürlich Tom ganz besonders für dich.
Ja, ich habe gerade nochmal nebenher geguckt, weil ich da schon dachte, ich habe was vergessen, weil ich habe dann gedacht, ja, wenn ich schon quasi die 2 Plätze habe, dann gebe ich die doch gerne mal, falls Interesse besteht, an irgendjemand weiter und habe das einfach mal bei Insta bei unserem Account reingestellt und da ist auch tatsächlich eine einzige Person, ich dachte da, der Andrang wird viel größer, hat uns geschrieben und ich konnte dann die zwei Plätze an eine glückliche Person weitergeben. Ich habe jetzt nämlich nur gerade geguckt, weil ich demjenigen angeboten habe, wenn er denn Lust hat, darf er uns gerne eine Sprachnachricht zukommen lassen, wie er denn das Ganze fand, aber da kam jetzt auch nichts mehr. Falls derjenige sich gerade angesprochen fühlt und nachträglich noch Lust hat, uns doch was zu schicken, darfst du gerne machen, dann nehmen wir das in einer der nächsten Folgen auf und ansonsten ist es aber auch vollkommen okay. Ich bin schon froh, dass meine Tickets nicht verfallen sind und dass jemand anders dadurch dann hoffentlich Spaß an den Folgen hatte.
Eine Person muss ich noch grüßen, und zwar den Max. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass er sich immer vor dem Biergarten drückt und sonst wie. Und als er dann auf Instagram gesehen hat, dass ich und der Olli da war, hat er mir geschrieben, hey, wenn ich gewusst hätte, dass ihr kommt, dann wäre ich da auch hingegangen. Und ja, jetzt hast du dich wieder gedrückt vom Biertrinken nach der Aufführung. Also ich glaube, du machst es mit Absicht, Max.
Okay, dann gab's von jemand anderem von euch eine besondere Seherfahrung oder habt ihr einfach nur ganz klassisch vom Fernseher das angeguckt, nehme ich mal an? Oder vom iPad oder vom Handy, wo auch immer. Ich hoffe nicht, natürlich, aber.
Also ich war, glaube ich, selten so pünktlich und so früh wach wie an diesem Dienstagmorgen. Ich bin aufgestanden, also ich bin jemand, ich schlafe gern ein bisschen länger, wenn ich es kann. Und ich wusste aber an dem Tag, hey, du musst es dir jetzt angucken, sonst spoilert dich Internet bis ins Mark. Und ich bin dann irgendwie schon um halb sieben oder so, war ich dann auf den Beinen und also ich meine, ich bin schon früh aufgestanden, aber so auf den Beinen, dass ich dann auch gucken konnte und habe dann noch vor der Arbeit beide Folgen geschaut, dass ich dann irgendwie beruhigt in den Arbeitstag starten konnte, aber auch nur ganz normal auf nicht auf dem Fernseher. Ich habe es auf dem Monitor geschaut und ja, doch hat sich trotzdem gut angefühlt.
Ja, ich habe es quasi wie du auch geguckt, Dennis. Ich bin auch um fünf habe ich meinen Wecker gestellt. Da bin ich bis um sechs im Bett liegen geblieben, weil ich nicht aufstehen wollte. Und dann habe ich noch die zwei Folgen geguckt und dann auch angefangen zu arbeiten. Wie war es bei dir, Nico?
Also mein Wecker hat um sieben geklingelt, wenn wir schon das alle sagen. ich musste dann aber schon um halb neun zur Arbeit los. Und da war dann leider nicht mehr die Zeit für die Folgen da. Hab's dann aber relativ zeitnah, nachdem ich wieder zu Hause war, direkt geguckt, auch auf dem Fernseher.
Ich musste schon um halb neun zur Arbeit los.
Ach, du Schande. Ich fall auch gerade vom Glauben ab.
Ey, da habe ich schon anderthalb Stunden gearbeitet. Also nur arbeite ich normalerweise also, anderthalb Stunden.
Wenn ich so denke, vor 10, 15 Jahren, als ich um 5.45 Uhr in der Frühschicht gestanden bin, da hätte ich dir, glaube ich, eine geschmiert, wenn ich sowas gehört hätte.
Ja, würde mir stinken, wenn ich du wäre.
Also ich gehe normal auch zu solchen Zeiten zur Arbeit, falls es jemand interessiert.
Um halb neun?
Ja, so rum. Das wenn ich Homeoffice habe, nicht, aber wenn ich ins Büro gehe, dann schon, weil da fährt sich's besser. Da brauche ich nur die Hälfte der Zeit, weil da der Berufsverkehr schon vorbei ist.
Und hier, weißt du, wann sich's auch gut fährt? Morgens gegen halb acht oder noch früher. Nee, fährt so, ich auch
das,
super.
Das ist mir zu früh.
Genau, mitten in der Nacht. Berufsverkehr.
Genau, genau. Aber gut, das, genau. Ich glaube, das artet aus.
Das ja, bevor wir uns noch weiter über den Berufsverkehr unterhalten, würde mich jetzt doch auch mal interessieren, wie ihr denn die Folge fandet. So mal einen kurzen Gesamteindruck. Nachträglich noch ein kleiner Einschub zu den Zahlen, Daten und Fakten, wenn man es so nennen mag, der Folge. Das haben wir im Eifer des Gefechts bei der Aufnahme oder beziehungsweise ich einfach vergessen und dachte, ich füge das zur Vollständigkeit noch hinzu. Und zwar, die erste Folge trägt den Titel Das kann ein richtiges Abenteuer werden, beziehungsweise This could be a real adventure im Original. Regie hat Serienschöpfer und Showrunner John Watts geführt und das Drehbuch hat auch John Watts gemeinsam mit Christopher Ford geschrieben. Und die zweite Folge trägt den Titel Weit hinter der Barriere bzw. Way, Way Out Past the Barrier im Original,
wurde inszeniert von David Lowery und auch hier wieder Christopher Ford und John Watts haben das Drehbuch geschrieben. Die haben meines Wissens auch bei nahezu allen Folgen dieser Serie das Drehbuch verfasst. Und nun geht's zurück zu unserem Gesamteindruck der Serie.
Also, mir hat's sehr gut gefallen, dafür, dass ich meine Erwartungen relativ niedrig gehalten habe. Nicht, weil ich einfach keinen Bock hatte oder so auf die Serie, aber ist ja immer gut, einfach mal mit einer nüchternen Erwartungshaltung an etwas ranzugehen. Es hat sich einfach angefühlt wie so, ihr habt es alle so mit diesen 80er-Kinderfilmen in Anführungszeichen verglichen. Ich war jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt, aber
ich auch nicht.
Konnte diesen, okay, super.
Dennis war
konnte
schon 20.
Charme, ich konnte diesen Charme auf jeden Fall super gut nachvollziehen und es hat sich einfach angefühlt wie so eine, ja, wie diese Space Soap Opera, die Star Wars ja irgendwie auch so ein bisschen damals war, ne? Also irgendwie so ein bisschen campy, ein bisschen, ich will es nicht sagen, billig, weil das falsche Wort ist, aber so ein bisschen, also ich kann es schwierig beschreiben. Es hat sich auf jeden Fall.
B-Movie?
Ja, genau, ja, danke. Das trifft es ganz gut. Also gerade in der zweiten Folge sehen wir ja super viele obskure Wesen dort auf diesem Spaceport. Und ja, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich mochte die vier Kinder sehr gerne, den Cast finde ich sehr lustig. Also die Neil Nation ist auch in mir gewachsen. Aber auch die anderen drei finde ich super. Und ja, der Cliffhanger am Ende der zweiten Folge hat mich auf jeden Fall gekriegt. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Auch wenn ich, wie es auf Instagram auch schon gesagt habe, wieder fand, dass die Folgen extrem kurz sind. Also ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, die zweite Folge ist abzüglich von den Credits nur 25 Minuten lang. Und ich finde, man hätte die erste und die zweite Folge auch einfach gut irgendwie zusammenbappen können und dann wäre das auch gut gewesen. Aber ja, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte sehr viel Spaß und habe mich beim Schauen sehr wohl gefühlt.
Wie ging's euch? Dennis, Tom, wer möchte?
Ja, also Tom hat ja dieses Kinoerlebnis doch gehabt. Ich sag mal jetzt, wir Normalsterblichen. Nein, Spaß. Also für mich
sagt
ist
der, der auf jeder Con belagert wird von Hunderten von Fans.
Hunderten, Tausenden. Ja, nein, also ich muss sagen, die Serie hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin ja super positiv auch wie immer in alles reingegangen. Ich habe mich drauf gefreut, Star Wars neu zu erleben. Und das habe ich auch. Also ich habe ein anderes Star Wars erlebt. Also zumindest den Eindruck hat es einfach hinterlassen, dass es ein neues Star Wars ist. Aber ich glaube, da steckt so viel mehr dahinter. Und diese ganze Geschichte wird sich so krass noch entwickeln. Also ich glaube, da werden wir alle am Ende sagen, okay, das ist hart cool. Also für mich waren die ersten zwei Folgen, weil sie einfach ein sehr gutes Pacing auch hatten, war es für mich 10 von 10. Aber ich stimme dir, Nico, zu, was die Längenfolgen angeht. Also ich weiß nicht, die erste Folge war, glaube ich, irgendwas um die 38 Minuten. Kommt das, ich glaube, sowas um den Dreh. Das war schon natürlich kurz, aber ich muss gestehen, es hat sich nicht kurz angefühlt. Also da hatte ich bei Mando oder auch bei Ahsoka vereinzelt Folgen gehabt, die sogar länger waren, die sich wesentlich kürzer angefühlt haben, weil halt weniger passiert ist. Und hier ist halt super viel passiert. Also für mich definitiv 10 von 10 für die ersten zwei Folgen, in der Hoffnung, dass es so bleibt.
Ich dachte, in der Hoffnung, dass es noch besser wird.
Ja, also ich nehme auch eine 11 von 10 oder eine 10 von 10 mit Sternchen. Also auch fein.
Tom, ja, du noch ein paar Worte.
Ich fand's ziemlich cool. Die zweite Folge war zwar kurz, aber sie kam mir noch kürzer vor, weil es einfach irgendwie hat mich die Serie dann schon gekriegt. Und ja, klar, ich hatte auch diese 80s-Vibes und ich habe ja schon mal erwähnt, irgendwie hat's mich total an Labyrinth und Goonies und E.T. und Super 8 und diese ganzen Filme erinnert. Und das war schon so B-Movie-haft, aber deswegen nicht schlecht. Also das ist ja irgendwie ein Stilmittel, das die da benutzt haben. Und das hat mir schon gut gefallen. Und da sind halt auch viele Easter Eggs wieder drin. Ich weiß gar nicht, wo. Wir kommen ja dann gleich auf die Charaktere. Aber es ist halt schon kindlich, aber trotzdem nicht lasch irgendwie. Ja, es ist alles irgendwie ganz knackig und cooler Plot und ja, man kommt sofort mit, ist direkt drin. Also einfach cool, das hat mir gut gefallen. Ich bin auch total ohne große Erwartungen reingegangen und auch ganz bewusst, weil ich mir gedacht habe, einfach mal schauen, was da kommt und möglichst genießen das Ganze. Aber es passt halt auch einfach perfekt in diese Weihnachtszeit jetzt rein, finde ich. Und ja, der Vibe, der die Serie hat, passt für mich total gut. Hat mir gut gefallen und hat Spaß gemacht.
Ja, ich kann mich da irgendwie so allen von euch nur anschließen und würde gern so ein bisschen was aus allem rauspicken. Ich fand auch diese kindliche Unschuld, wie die Serie so gestartet ist, so ein typisches Coming of Age oder Kinderdrama aus den 80ern, wo so eine unbekannte neue Reise startet. Das war halt so, da wurde alles so von der Checkliste, die Steven Spielberg wahrscheinlich mal verfasst hat, abgehakt. Aber das ist alles überhaupt nicht negativ gemeint, weil in Star Wars haben wir sowas halt auch noch nicht gesehen. Und das Schöne ist auch wirklich an der Serie, dass man jetzt abgesehen von ein paar Verknüpfungen, wie jetzt zum Beispiel, dass wir wissen, es spielt zur ungefähr gleichen Zeit wie The Mandalorian. Wir wissen, Vane, der eine Pirat, taucht da auch auf. Ansonsten hat es aber irgendwie so wenig Anknüpfungspunkte, dass man die Serie auch jemandem in die Hand drücken kann, der noch nie Star Wars geguckt hat oder vielleicht auch Kinder, die zum ersten Mal mit Star Wars in Berührung kommen. Da ist es jetzt, glaube ich, so ein richtig cooler Start für vielleicht auch eine neue Generation. Gleichzeitig holt sie auch mich ab. Ich meine, ich bin irgendwie schon im Herzen Kind geblieben und ich störe mich da generell überhaupt nicht dran, auch Dinge zu gucken, die vielleicht jetzt nicht für mein Alter vorgesehen sind. Aber ich würde jetzt hier überhaupt nicht sagen, dass die Zielgruppe da nur Kinder ist. Es ist halt so das, was irgendwie Star Wars A New Hope irgendwie auch war oder The Phantom Menace, so eine Geschichte für die ganze Familie. Ich habe das Gefühl, das kann sich der 6-jährige Bub mit seinem 75-jährigen Opa und dem Papa und wem auch immer angucken und alle haben da irgendwie Spaß dran und das, muss ich sagen, gefällt mir hier besonders gut, weil gerade solche Dinge wie Ahsoka oder The Acolyte, da habe ich immer so das Gefühl, dass bei voll vielen Leuten so viele Fragen und die Gedanken da auch bei uns im Podcast sich schon so weit, oh, wie wird jetzt hier die Verbindung und wie wird's da weitergehen und hin und her. Und ich find's auch einfach mal schön bei so einer Serie, dass man so komplett unbefangen da reingehen kann und auch jetzt hier bei der Besprechung so ganz unaufgeregt. Ich habe mir irgendwie kaum Notizen gemacht, weil ich finde, man kann da einfach so lockerlässig ein bisschen drüber reden. Und so finde ich jetzt auch die Serie, also perfekter Einstand. Ich hatte Riesenspaß und freue mich echt auf die nächsten, was sind es noch, 6 Wochen jetzt und bin wirklich gespannt, was da noch so passiert. Weil allein, wenn man so auf die Regisseure schaut, ja, habe ich schon die Hoffnung, dass da noch ein paar richtig coole Sachen uns bevorstehen.
Ich habe das auch öfter gehört, so vorab, ja, ich bin gar nicht die Zielgruppe von Disney jetzt gerade oder was weiß ich. Klar dressiert das Kinder, aber auch Leute, die jetzt zum Beispiel Stranger Things geschaut haben gerne, für die ist das vielleicht auch was. Ja? Oder auch, wenn man gerade gesagt, diese ganzen 80er-Filme und so, das ist ja ganz klar ein Zitat an diese Filme. Also so ganz nur Kinder stimmt einfach nicht, finde ich. Also ich glaube, das ist echt gut ausgelegt an Leute, die jetzt erwachsen sind und vielleicht auch kleine Kinder haben oder so. Kann man super zusammenschauen, finde ich. Also da ist schon für mehrere Altersgruppen was geboten.
Ja, das war jetzt auch so mein Gedanke. Also woran macht man denn fest, dass das eine Serie für Kinder ist, nur weil halt der Hauptcast aus Kindern besteht? Da hätte ich jetzt auch Stranger Things als Beispiel genommen, was natürlich definitiv eine andere Zielgruppe ist, auch in der ersten Staffel schon, wo es wirklich noch die Kinder sind. Aber ich glaube, diese Serie, und das ist ja das, was ich auch am Anfang schon gesagt habe, das wird uns noch in eine ganz andere Richtung bringen. Das ist so einfach mein Bauchgefühl, weil ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir hier oder dass Disney uns hier eine Kinderserie auf den Tisch legt. Also eine Kinderserie, das ist für mich sowas wie Young Jedi Adventures. Das ist eine Kinderserie. Mhm. Und ja. Das bringt, also natürlich hast du Kinder im Hauptcast und diese Kinder verhalten sich auch wie Kinder, was ich sehr gut finde, dass das nicht so Kinder sind, die mit 10 sich schon anhören wie 25 oder so. Aber ich glaube, wir werden hier eine große Überraschung erleben, weil die Geschichte alleine schon in der zweiten Folge sich ja schon in komplett andere Ebenen bewegt. Natürlich, dieser kindliche Humor ist mit drin, aber Humor hat Star Wars bisher auch immer gehabt, auch ein bisschen kindlichen Humor. Von daher, ich glaube gar nicht, dass das wirklich so diese Zielgruppe Kind ist. Ich glaube primär, dass es halt die Zielgruppe vielleicht sogar Familie ist, dass man halt, wie Thomas jetzt auch gerade oder auch du, Daniel, gesagt hast, du kannst es halt mit allen sehen, ob mit klein, ob mit groß. Und vielleicht wird es das ein oder andere Kind vielleicht nicht verstehen, ja, weil einfach die Zusammenhänge nicht klar sind. Aber wir als Star Wars Fans, die schon alles geguckt haben, werden mit Sicherheit den ein oder anderen Zusammenhang einfach mehr sehen und dann immer mal wieder schmunzeln können. Und ich musste halt auch viel lachen, viel in mich rein schmunzeln, wo ich gesagt habe, ach ja, guck mal, ob das andere auch verstanden haben.
Also mir geht's da auch so mit dem Schmunzeln und ich bin ja auch so jemand, der gerne Easter Eggs selber entdeckt oder auch im Nachgang von diversen YouTubern. Ich schaue mir da immer gern so Easter Egg Hunter Videos an und da gibt's ja viele Leute da draußen, die da weitaus mehr erkennen wie ich noch. Aber es ist halt irgendwie komplett irrelevant. Also ich finde halt, wie ich schon gesagt habe, die Geschichte funktioniert vollkommen, um Major Tom zu zitieren, völlig losgelöst vom Rest. Also
du hast dafür kein Geld bekommen, oder, dass du den bringst?
Das ist mir jetzt spontan eingefallen, nicht vorbereitet, keine Notizen hier. Genau, weil im Prinzip ist es ja eine total simple Handlung. Also wir haben Kinder in einer idyllischen Vorstadt, so typisches Highschool oder Middleschool-Leben, eine große Prüfung steht an und es ist halt so Friede, Freude, Eierkuchen und der eine Wim, der wird gern halt ein Abenteuer erleben, so wie viele von uns auch, als wir Kinder waren, nur mit dem Unterschied, dass bei uns im Wald halt kein Raumschiff vergraben ist, aber ich wohne halt hier direkt am Waldrand und also mittlerweile wieder, weil ich wohne ja quasi wieder bei meinem Vater im Haus. Ich habe dort im Haus die Wohnung, bin hier auch aufgewachsen und ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Bruder und den Nachbarskindern früher bei uns im Wald unterwegs waren und wie wir uns halt auch dann vorgestellt haben, also jetzt vielleicht nicht, dass ein Raumschiff da ist, aber irgendwie eine Höhle, dass da ein Monster drin ist oder es ist ein Portal in irgendeine Fantasy-Welt oder was auch immer. Es ist halt so, ich glaube, jeder hat sich das schon mal irgendwie so vorgestellt, wenn er eben als Kind viel draußen war. Und das, finde ich, fängt das einfach so perfekt ein. Und hier ist es dann halt eben auch, die werden aus ihrer Kleinstadt oder Vorstadt-Idylle rausgerissen und werden auf einmal ins Star-Wars-Universum geschleudert. Also da befinden sie sich ja die ganze Zeit schon, aber irgendwie wissen sie halt nichts von der Außenwelt und landen da auf einmal mitten in so einem Piratenabenteuer. Und ja, das ist einfach so es ist so schön simpel und man muss halt irgendwie nichts wissen und das gefällt mir in dem Fall einfach sehr, sehr gut. Habt ihr denn aus den Folgen, also wir besprechen ja hier Folge 1 und 2, habt ihr denn einen Lieblingsmoment aus der Folge und möchtet den mit uns teilen?
Ich fand den Einstieg, wo dieses Schiff geändert wird, fand ich schon ziemlich cool. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber gar nicht Goonies. Wird ganz schön rumgeballert und ich weiß jetzt nicht, wie diese Spezies heißt, aber einer wird da direkt ins Auge geschossen, dann schießt er ihn noch so im Umfallen noch den anderen Typen über den Haufen und so. Und auch dieser Wolf da, ich weiß gar nicht mehr, irgendwoher kennt man den auch schon, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wo der herkommt.
Der also, war in Episode 4 in einer rausgeschnittenen Kantina-Szene.
Genau.
Ja, okay, kann sein.
Also es gibt ja zwei Wolfmänner. Ich bin mir nicht sicher, wie die Spezies heißen, aber es gibt ja den einen, ich glaube Devil, wie auch immer, heißen die so. Es gibt ja so Wölfe mit so roten Augen, wie er, aber andere Gesichtsproportionen sind eher von dem anderen Wolfmann und das ist der rausgeschnitten wurde und in der Special Edition durch irgendein neues Alien ersetzt wurde. Aber Tom, sorry.
Genau, das also aus dem die Blow Szene gerissen fand, haben. Kein Problem. Die Szene fand ich ziemlich cool, auch dass da dann gemeutert wird und ich würde mich sehr wundern, wenn der Typ mit dem Helm nicht der ist, den man dann am Ende der zweiten Folge sieht. Und die nächste Szene, die ich auch noch sehr cool fand, ist, als dieses Raumschiff dann abhebt. Das fand ich auch noch sehr cool, sehr ikonisch. Nico ärgert sich schon, weil ich ihm jetzt seinen Moment geklaut habe. Aber du kannst es gerne weiter ausholen.
Also du hast angefangen mit der Szene, die ich auch nehmen wollte. Diesen Einstieg aufs Schiff, irgendwie, der ja irgendwie eine ganz klare Hommage in Episode 4 ist. Ne? Fand ich irgendwie auch super cool. Also ich wollte vorhin einsteigen mit von wegen, ich habe lange überlegt, was so mein Lieblingsmoment ist, weil ich finde, die ganze Serie bewegt sich so auf einem Level, was so die in Anführungszeichen Geilheit irgendwie angeht. Also da gab es irgendwie gar keine Momente, die für mich so herausgestochen haben, weil ich alles irgendwie so cool fand. Aber dann war das die Szene, die ich irgendwie ganz besonders fand, weil ich diesen Einstieg auch überhaupt nicht erwartet habe. Also ich dachte, es geht irgendwie los mit Wim in unserem suburban Star Wars Planeten. Und dann startet man teilweise so brutal. Aber gut, das hast du jetzt schon exzellent ausgeführt. Und dann wollte ich genau die Szene nehmen, auch wo sie dann mit dem Raumschiff abheben, was sie ja vorher fälschlicherweise für einen Jedi-Tempel gehalten haben. Aber um vielleicht noch ein bisschen weiterzuführen, ich finde gar nicht dieses Abheben an sich super cool, auch wenn das total beeindruckend ist. Also ich finde, da kriegt man nochmal man sagt ja so schön, diesen Sense of Scale, irgendwie wie groß diese Raumschiffe eigentlich teilweise sind. Also diese riesigen Turbinen, die dann irgendwie, wenn das Schiff abhebt, auch den halben Wald gefühlt abfackelt. Und dann aber der Moment, wo sie in den Hyperraum abhauen, dieses Schiff irgendwie diese riesige Staub- oder Erdwolke hinterlässt und die Kinder einfach nur schreien. Also normalerweise ist der Hyperraum ja immer etwas, wo man sich denkt, oh ja, super cool. Aber für diese vier Kids, die noch nie irgendwie ihren Planeten verlassen haben oder gar nicht wussten, dass das irgendwie möglich ist, da gehen wir sicherlich auch noch irgendwie nachher drauf ein, über diese The Great Barrier, also die da wirklich einfach total schockiert sind und total panisch am Schreien sind, das fand ich irgendwie schön, also eine neue Perspektive irgendwie auf das Weltall oder so zu bekommen. Also wir kriegen oft zu sehen, dass Leute ins Weltall fliegen und sich darüber freuen, wow, Abenteuer und so. Und diese vier wollen eigentlich nur wieder zurück nach Hause. Das fand ich war ein schöner Twist zu dem ganzen Thema. Genau, und deswegen würde ich das auch so als einen meiner liebsten Momente zählen.
Ich habe hier einen kurzen Einschub. Ich habe gerade nochmal gegoogelt, damit wir hier keine Fake News verbreiten. Genau, es gibt zwei Wolf-Spezies in der Star Wars-Kantine. Es gibt einmal den Schistavanen oder die Schistavanen und einmal den Defel, D-E-F-E-L. Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Wolf-Pirat irgendwie so eine Mischung aus beiden ist, weil der hat Proportionen, Gesichtszüge von beiden. Aber wir haben ja eben auch schon gelernt, blauer Elefant heißt nicht gleich, es ist die gleiche Spezies wie Max Rebo, sondern einfach nur eine elefantenähnliche Spezies. Und so wird es hier wohl auch sein. Aber schöner Verweis zurück. Und ja, Nico, schöne Szene von dir. Also tatsächlich habe ich mir vorab auch mal mehrere Szenen aufgeschrieben und ihr habt jetzt quasi meine Top 1 und Top 2 auch schon abgearbeitet. Und ich fand auch mit dem Hyperraumsprung erstens, wie du sagst, cool, dass die erstmal verängstigt sind und da rumschreien. Und ich muss auch sagen, ich fand, das war eins der besten und punktgenauesten Enden einer Folge, dass quasi der Sprung in den Hyperraum zu den Credits führt. Das fand ich in dem Moment wirklich sehr, sehr gut gesetzt. Dennis, dein Lieblingsmoment?
Also es sind jetzt auch viele schon genannt worden, definitiv. Ich glaube, mal abgesehen von diesen ganzen jetzt genannten, was ich auch noch sehr cool fand, ist der erste Auftritt von SM-33 gewesen, der mir so einen kurzen, also wenn auch nur wirklich ganz, ganz kurzen Vader-Moment gegeben hat, als er dann in diesem mit rotem Licht durchfluteten Gang steht und dann plötzlich siehst du nur so eine Silhouette auf die Kids zulaufen. Das fand ich eine sehr coole Introduction dieses Charakters, also zumindest optisch die Introduction. Und muss gestehen, meine Lieblingsszene war aber aus der ersten Folge noch eine, und zwar, weil es einfach so eine Hommage auch an Episode 4 war. Wir hatten schon gesagt, dieses Entrance, wenn die Leute oder wenn die Piraten quasi ihr Schiff einnehmen, das war natürlich sehr stark schon an Episode 4 angelehnt, aber ich mochte auch den Moment, wo der Captain dann den anderen Captain quasi am Hals hat, also diesen Vader-Moment dann auch macht. Und ich habe eigentlich gehofft, er würde sowas sagen wie das ist ein Konsularschiff.
wir sind auf diplomatischer Mission unterwegs. Und naja, hat er nicht gesagt, wäre auch doof gewesen, hätte nicht gepasst. Aber das war so einer der Momente, die ich einfach sehr beeindruckend fand, weil die Serie damit gleich ein Zeichen gesetzt hat, was wir jetzt auch schon gesagt haben, dass es nicht unbedingt für Kinder ist. Also wir kriegen direkt Action, wir kriegen direkt Ballerei. Cool. Und von daher, ich bin da bei Nico, es war irgendwie sehr, sehr viel so Cooles da und man kann sich gar nicht so auf eins festlegen, aber ich glaube, ja, doch der Auftritt von SM33, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, SM33 oder auch, wem es noch nicht aufgefallen ist, mit der 33 SMI, wie der Pirat aus dem Schiff von, oder auf dem Schiff von Captain Hook aus der Peter Pan Geschichte, Filme, was auch immer, finde ich auch ein schönes Easter Egg. Und ich muss auch sagen, SM33, wirklich eine tolle Figur, was unter anderem, finde ich, auch dran liegt an Nick Frost, dem Voice Actor, der im Englischen die Figur spricht. Den kennt man aus diversen Filmen von Edgar Wright und der ist für ja witzige Rollen bekannt und den fand ich da richtig gut. Zur Deutschen kann ich leider nichts sagen, weil ich es nicht auf Deutsch geguckt habe, aber ich nehme mal an, dass sie da auch einen coolen Sprecher für ihn gefunden haben. Ja, meine Lieblingsszene, die jetzt noch übrig geblieben ist, das ist zum Glück eine, die jetzt noch keiner verwendet hat und die hat auch mit dem Weltraum zu tun. Und zwar finde ich, ist es die Szene und auch mit SM33, als dann SM33 Fern als Captain anerkannt hat und sie dann im Cockpit stehen und drüber reden, wohin denn die Reise gehen soll. Und die Kinder meinen, ja, sie wollen einfach nur gern nach Hause, aber natürlich kennen sie den Weg nicht. Und dann wendet er das Schiff so und dann meint er so, ja, welcher von den ganzen Sternen, die man da funkeln sieht, ist in eurer Heimatwelt? Sagt mir wohin und dann fliege ich euch dahin. Und dann sieht man, wie die Kamera so rauszoomt und man sieht so dieses kleine Raumschiff vor einem Sternenmeer und die Musik, die dann so im Hintergrund ganz leicht einsetzt, dieses so richtig Lost in Space, und das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen, weil einem das einfach das erste Mal auch so in die Lage versetzt, wie wir es, finde ich, schon lange nicht mehr hatten, dass das Star Wars Universum einfach so eine mysteriöse, große Galaxie ist, weil wir hatten das mittlerweile schon so oft in der Skywalker Saga oder auch in The Mandalorian, dass irgendwie gefühlt jeder mit jedem verwandt ist und jeder kennt jeden und wir haben immer wieder Planeten, die wieder vorkommen und es ist irgendwie auch gar kein Problem mehr, von A nach B kann mittlerweile sogar per Linienbus oder was auch immer da nach Tatooine reisen und das sind alles keine Kritikpunkte, das ist halt einfach so, weil das Star Wars Universum über die letzten Jahrzehnte mittlerweile so gewachsen ist, dass wir halt einfach bis auf ein paar Plätze in den Unknown Regions vielleicht oder die neue Galaxis in der Ahsoka-Serie irgendwie alles kennen. Und hier hatte ich zum ersten Mal seit langem wieder so dieses, wow, wir sind hier jetzt irgendwo im Nirgendwo und ja, wir wissen einfach nicht, wohin die Reise weitergeht. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Gibt's denn andere Momente aus der Serie, die ihr gerne noch ansprechen wollt, die jetzt vielleicht nicht eure Lieblingsmomente waren? Aber das habe ich einfach nur mal gedacht, um mal so für den Einstieg. Wir haben natürlich noch viele andere Szenen, über die wir reden können.
Also ich fand, als sie in dieser Schule sind mit diesen ganzen Droiden, das hat mich sehr an Fallout erinnert irgendwie. Es kam mir alles vor wie so gestreamliner Unterricht und ja, auch wie das halt ist, diese hat ja schon so eine 60er-Jahre-Ästhetik mit diesen Reihenhäuschen und dieser komischen, was ist denn das? Es ist keine Bahn, es sind keine Autos, also diese Monorail Autos da und so, und ja, also diese Schulszene ganz am Anfang, wo auch diese Vault-Vorsteherin, wie heißt sie da in der Serie? Irgendwie, die hat irgend so einen bestimmten Titel, aber das fand ich auch ganz, ganz stimmig.
Ah, ja. Undersecretary,
ja, genau.
Was weiß ich.
Die Mutter von Fern,
ja. Genau.
Ja. Ja, und jeder hat so seine Rolle irgendwie in der Gesellschaft und alles muss so, läuft so über Tests und so, das fand ich schon ganz cool auch.
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass diese Monorails oder diese Schienen ist so ein Sinnbild für diese Gesellschaft auf Ad-Atin, dass im Prinzip alles immer nach geregelten Bahnen abläuft. Keiner darf die Straße unbefugt verlassen. man kriegt den Job nicht, weil man irgendwie eine Leidenschaft hat oder weil man irgendwas gerne macht, sondern man muss einen Test machen. Und wie es in der Serie auch so schön gesagt wird, dieser Test bestimmt den Rest eures Lebens. Das heißt, je nachdem, was da für eine Punktzahl rauskommt, wird man halt irgendwie entweder Physiker oder Mechaniker oder was auch immer. Und man hat auch scheinbar, wenn man das so rausliest, keine Chance, wenn man einmal quasi einen Job zugestellt bekommen hat, dass man dann irgendwie danach noch groß aufsteigen kann, weil ja eben auch eben die Mutter von Fern sie dazu drängt, dass sie unbedingt die Schul- oder die Klassenbeste sein muss, damit sie später quasi einen Platz in der oberen Schicht der Gesellschaft bekommt. Wir wissen ja jetzt hier auch gar nicht, also wir haben ja so viel von Ad-Atin noch gar nicht gesehen, also ist es dieses typische Star-Wars-Biom, dass der ganze Planet ist eine einzige Vorstadt, oder ist es da auch so, dass wir noch andere Gebiete von diesem Planeten sehen werden, die wir vielleicht jetzt noch nicht kennen, und vielleicht leben auch gar nicht alle Leute da so in diesem Friede-Freude-Eierkuchen-Vorstadt-Bezirk. Auf jeden Fall sehr viele echt interessanten Dinge, und da würde mich jetzt dann eben von euch auch mal interessieren, was ist denn euer Eindruck von Ad-Atin? Habt ihr denn Theorien oder habt ihr vielleicht beim Gucken schon ein paar Sachen mehr rausgefunden, was sich hinter dieser Fassade, Nico hat es auch schon angesprochen, mit der Barrier und so verbirgt? Was denkt ihr denn darüber?
Darf ich vorher noch eine andere Szene hervorheben?
Gerne.
Und zwar ist eine Szene, die ich eigentlich auch gut als Lieblingsmoment hinterher anführen können. Und zwar ist das relativ am Anfang, als Wim und Neil sich auf dem Weg zur Schule treffen und dann ihre imaginären Lichtschwerter zücken. Also das fand ich einfach A, sehr süß und B, aber auch schön inszeniert mit der Musik, die da drunter lag. Also es war ja wirklich so richtig dramatisch irgendwie. Es haben nur die Klingen gefehlt, dass das ein wirklich krasses Duell hätte werden können. Und dann aber der Schnitt rüber zu den anderen Kindern, die irgendwie auf diesen, in Anführungszeichen, Bus fahren, und dann einfach eine Frage, was macht ihr hier überhaupt? Und es hat mich sehr gut zurückgebracht in meine eigene Kindheit, weil ich mir selber irgendwie Stöcker genommen habe und so. Ihr kennt das bestimmt selber irgendwie, auch wenn ihr vielleicht Kinder habt, die einfach aus allem gerne mal ein Lichtschwert machen und dann einfach damit herumwirbeln, durch die Stadt laufen und gegen imaginäre Kampfdruiden oder so kämpfen. Also ich habe das selber ganz oft gemacht und hatte zum Glück aber nie den Moment, dass ich mich irgendwie gefragt hat, was ich da überhaupt tue. Aber ja, das fand ich einfach sehr schön.
Ich fühle diesen Moment auch. Schön, dass du es ansprichst, weil ich hatte da so eine ähnliche Situation in meiner Kindheit. Ich glaube, ich müsste da vielleicht so in der 5. Klasse gewesen sein und bin irgendwie gerade erst quasi auf eine weiterführende Schule nicht mehr in meinem Heimatdorf, sondern ich musste quasi zum ersten Mal mein Heimatdorf verlassen und hatte dann ein paar Freunde aus der Klasse und wir haben uns irgendwie so Power Ranger Münzen auf, also diese Power Ranger haben ja solche Coins, mit denen sie sich verwandeln können. Und wir haben uns die quasi so aus Pappe selber gebaut und haben dann so in der Aula halt in unserer imaginären Power Ranger Welt uns da verwandelt und so. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, dass dann ein paar andere Schüler, die vielleicht so 7., 8. Klasse waren, aus der Ferne uns zugucken und sich sowas von dermaßen den Arsch über uns ablachen. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich mich dann, glaube ich, so richtig geschämt habe und mir bewusst wurde, ich bin wohl ein Außenseiter, ein Nerd, aber mittlerweile trage ich das mit Stolz, und wenn ich eine Power Ranger Münze hätte, würde ich mich auch heute noch imaginär in der Stadt oder in der Schule oder wo auch immer verwandeln, und wäre mir egal, wer dazu guckt.
Sie nehmen in der Szene ja auch so ein bisschen... Sie nehmen da ja auch so ein bisschen diesen Trope irgendwie auf den Arm, dass Leute irgendwie in Star Wars oft ihren Arm verlieren. Also das Erste, was irgendwie passiert ist, dass Wim so der rechte Arm, glaube ich, ist es, abgeschlagen wird. So. Ja, einfach schön.
Ja,
genau. Ad-Atin. Ja, also ich finde, das war auch so ein Aspekt der Serie, der sich im Gegensatz zu diesem Kindlichen oder im Kontrast zu diesem Kindlichen ein bisschen gruselig auch angefühlt hat. Also die sind gerade vom Planeten weg, landen in diesem Spaceport und keiner glaubt denen irgendwie so wirklich, dass das ihr Heimatplanet ist. Und auch SM33 hat vorher gesagt, ja, Planeten kenne ich nicht, keine Ahnung, wo das sein soll, kann ich euch nicht hinbringen. Und dann später stellt sich heraus, dass es ja scheinbar unter Piraten oder wer weiß unter wem sonst noch so ein Mythos ist, dieser Planet des Reichtums. Ich weiß auch nicht, ob das übrigens auch eine Anspielung war, aber es gibt ja auch einen tollen Disney-Film, The Treasure Planet, große Empfehlung, guck den.
Oh ja.
Genau, und also die dealen da ja scheinbar mit alten republikanischen Credits, die natürlich jetzt heutzutage in ihrer neuwertigen Fassung viel wert sind in der zur Zeit der neuen Republik, zumindest unter Piraten. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Mysterium, was so sich wahrscheinlich durch die Serie irgendwie durchziehen wird, was genau hinter Ed Edden steckt. Also es ist ja offensichtlich, dass dieser Planet es irgendwie geschafft hat, sich zu einem gewissen Zeitpunkt abzuschotten. Wir wissen jetzt nicht genau, zu welchem Zeitpunkt das war. Aber ja, und wahrscheinlich ja auch so ein bisschen selbst sich selbstversorgend handeln kann. Daniel, du hattest es gerade angesprochen, wir wissen nicht so wirklich, wie dieser Planet außerhalb dieses Stadtgebietes aussieht. Es könnte sein, dass das vielleicht so ein Planet ist, der vielleicht unserer Erde noch am nächsten kommt, also dass es da vielleicht verschiedene Biome gibt, nicht wie es in Star Wars ja sonst üblich ist, dass so jeder Biom einfach ein Planet ist.
So wie in Battlestar Galactica.
Was übrigens, Tom, heute vor, ich weiß nicht, 21 Jahren, glaube ich, kam die erste Folge Battlestar Galactica in den USA, habe ich gerade vorhin gelesen.
Großartige Serie.
Und so hat Tom es wieder mal geschafft.
Hast du noch gar nicht erwähnt, dass du die toll findest.
Nee, aber ja, ist auf jeden Fall spannend. Und ich bin gespannt, spannend, wie sich das noch weiterentwickeln wird im Laufe der Serie. Es ist auf jeden Fall ein cooles Mysterium. Und auch so etwas, was ich glaube, dass es uns das gar nicht gab. Also wir kennen das ja so ein bisschen von Kamino, dieser mysteriöse Planeten, wo wird es da dann noch innerhalb des Filmes direkt aufgelöst irgendwie, was damit auf sich hat. Aber mal gucken, wie das vielleicht so wirkt, wenn man es einfach mal weiterführt.
Vielleicht ist Ed Edden die andere Seite von Exegol. Und die bauen alle die neuen Super-Sternzerstörer mit den planetenzerstörenden Unterkanonen.
Ich glaube, wenn die da was bauen, dann sind es AT-ATs.
Ah, Ed Edden.
Ed Edden, genau, stimmt. Früher gab es ja die Diskussion, weil alle Kids, also die Walker nur Ed-Eds genannt haben, nicht AT-ATs. Ja, stimmt, Tom, du hast das Mysterium entschlüsselt. Also eigentlich brauchen wir jetzt nicht mehr weitermachen. Können wir hier die Folge beenden jetzt? Und
meine Frau dachte immer, es heißt 8080, also AT-AT.
Ah, spannend.
Ja.
Aber vielleicht noch mal auf dieses ganze Drumherum, um Ed Edden zurückzukommen. Also ich finde es unglaublich spannend. Also ich finde den Planeten toll, weil wir halt, was kennen wir bisher? Wir kennen Coruscant, einen Stadtplaneten mit ganz vielen Riesenhäusern und hast den Boden so gut wie nie gesehen. Wir haben Corellia gesehen, ein einziger Raumhafen oder ein einziger, ja doch, Raumhafenplanet, also auch viel Industrie. Wir kennen natürlich die ganzen Biomplaneten und ich finde es unglaublich erfrischend, einen Planeten zu sehen, auf dem Heimat ein Thema ist. Also ich meine, wir haben auch Tatooine gesehen, Heimat, diese Wüste, also die Lars Farm draußen auf Tatooine, die dann auch irgendwie natürlich Heimat war für Luke entsprechend. Aber ich finde das sehr schön und sehr gut. Ich glaube aber auch, dass wir Ed Edden nur, wenn wir auf den Vater von Rim zurückkommen, dass wir deshalb den Planeten immer mal wieder sehen werden. Aber ich glaube, wir haben halt jetzt erstmal Abenteuer vor uns für die nächsten Folgen und werden da wahrscheinlich ganz wenig von sehen. Also es gab im Trailer noch so ein, zwei Szenen, die auf dem Planeten offenbar spielen. Ich finde es aber cool, wenn es ein bisschen Mysterium bleibt oder wenn sich diese Geschichte durch vielleicht die Piraten einfach erklärt, was das eigentlich für ein Planet ist. Weil wenn, ich sag mal, ein Droide, der auf diesem Planeten notgelandet ist mit seinem Schiff, diesen Planeten nicht kennt, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass Ed Edden vielleicht einfach auch nur ein Künstlername ist, vielleicht ein Forschungsname, wie auch immer, und dass dieser Planet eigentlich einen ganz anderen Namen hat. Und da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn es sowas wäre, dass wir auch am Ende wirklich ein Mysterium haben, was aufgelöst wird und wir alle da sitzen und sagen, boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet oder zumindest habe ich es anders erwartet in irgendeiner Form.
Ja, aber auch hier bedient das Ganze ja wieder diesen Piratenmythos irgendwie, so diese legendäre, sagenumwobene Insel, keiner weiß, wo sie ist. Es ist halt nur irgendwie die dicke, fette Kiste mit den antiken Gold, wie nennt man die?
Die suchen alle das One Piece.
Ja, ja, genau.
Auf der Grand Line von Ed Etten.
Ja. Ja, ich habe zwei Theorien, um was es sich bei Ed Etten handeln könnte, wobei ich bei beiden nicht wirklich dran glaube, dass sie sich bewahrheiten, aber ich möchte sie gern mit euch teilen. Das erste war beim ersten Angucken mein Gedanke, weil da ist mir so ein Interview von, ich glaube, Jon Favreau irgendwann von ein paar Jahren in den Sinn gekommen, wo er halt erzählt hat, dass das Ziel auch ist, vom sogenannten Mandoverse auch den Aufstieg der Ersten Ordnung so ein bisschen zu erklären. Und wir hatten ja da schon durch Klonexperimente und ein paar so Querverweise schon so Hints Richtung Palpatine und den Sequels und so weiter. Und tatsächlich war dann auch mein erster Gedanke beim ersten Mal gucken, oh, das ist hier bestimmt so ein geheimer First Order Planet, wo irgendwie die Kindersoldaten so wie Finn da herindoktriniert werden oder so. Aber ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken und beim näher drüber nachdenken, glaube ich da mittlerweile selbst nicht mehr dran, weil es einfach so zeitlich in vielen Punkten keinen Sinn macht. Deshalb erkläre ich die Theorie direkt mal für nichtig. Und meine zweite Theorie, die ist vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, weil es ja auch zusammenhängt mit dieser 80s-Optik. Was ist denn kanonisch bekannt, was mit Dex nach, also Dex von Dex Diner nach Episode 3 passiert ist? Mir ist nämlich nichts bekannt. Vielleicht hat er sich nach dem Fall der Republik abgesetzt und hat einfach im Stile seines Diners in der 80er Jahre Optik eine Kolonie auf einem Planeten gegründet. Und vielleicht gibt's da ganz viele dieser 80s Diners an der Straße und alles ist halt deswegen so in diesem Vorstadt-Look gehalten.
Gekauft.
Okay.
Und falls es nicht stimmt, machen wir da selber eine Serie draus.
Was mir vorhin tatsächlich zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, also ich habe heute Mittag die Folgen zum zweiten Mal nochmal angeguckt. Und zwar diese roten Punkte am Himmel, also das waren vermutlich irgendwelche vielleicht optischen Generatoren, was auch immer sind, die quasi diesen Himmel da verdecken und dass man von unten auch keine Sterne sieht. Das ist irgendwie total deutlich, aber manchmal fallen mir solche Dinge beim ersten Mal gucken einfach gar nicht auf. Aber als zum ersten Mal so von unten quasi in diesen grünlich schimmernden Himmel so die Kamera hochgehalten wird, sieht man überall so rote Lichter am Himmel. Und es scheint wohl so, dass dieser Planet, also diese Barrier, wohl irgendwas ist, was, nehme ich mal an, von außen den Planeten versteckt und gleichzeitig aber auch den Leuten auf dem Planeten verheimlicht, was denn da draußen in der Außenwelt oder außerhalb des Planeten so vor sich geht, was das Ganze für mich noch ein bisschen mysteriöser macht. Und ich nehme halt einfach mal an, dass es da vielleicht auch, vielleicht sind es Droiden, vielleicht irgendwelche elitären Einzelnen, die das Ganze kontrollieren und die im Prinzip der normalen Bevölkerung auch gar nicht erzählen, was denn da wirklich vorgeht, sondern einfach nur, wir wissen, Raumschiffe sind generell wohl nicht vorhanden und verboten und man darf wohl den Planeten nicht verlassen und niemand kommt her. Die Frage ist eben nur, seit wann genau? Weil du hast auch erwähnt, Nico, diese alten republikanischen Credits. Also ich nehme einfach jetzt mal an, dass es keine Credits aus der Old Republic sind, wie ich im Internet schon von vielen gelesen habe. Ist aber auch so ein, je nachdem, wie man die Worte auslegt, sondern vermutlich eher aus der Republik vor dem Imperium, also der uns bekannten Republik, die in Episode 3 dann im Prinzip transformiert wurde zum ersten galaktischen Imperium. Zumindest denke ich das.
Ja, es wird ja auch gesagt, dass republikanische Daktaris, also es wird ja auch Dak wird ja auch gesagt, während sich darüber unterhalten. Also von daher ist das schon anzunehmen, dass wir hier von der alten Republik im Sinne, wie du es schon richtig auch sagst, im Sinne von der galaktischen Republik sprechen. Das würde mich jetzt auch wundern, wenn sie alleine nur durch irgendwelche Kredits im Deutschen auf genau, also dass sie damit dieses Thema Old Republic aufmachen und Revan und irgendwas, fände ich krass. Aber wir haben auch, also Disney kann ja auch überraschen, aber ich glaube, weil sie halt auch Dax sagen, dass es hier um die republikanische Daktaris geht.
Also wenn sie Revan in der letzten Folge bringen, so wie sie Darth Plagueis in der letzten Folge gebracht haben, dann möchte ich aber auch, dass die Serie bitte abgesetzt wird danach, weil wir haben noch nicht genug Charaktere an die Wand gefahren.
Ja, das kommt dann das Spin-off danach mit Plagueis und Revan wird dann die nächste Serie. Die werden beide nur in After-Credit-Scenes angeteased und dann heute haben wir aber die fetten Theorien hier. Das ist wie so Bullshit-Bingo. Irgendwas wird schon dabei rauskommen, was wir hier sagen, was dann irgendwie richtig ist. Und dann sagen wir später, wir haben es euch gleich gesagt, wie diese ganzen Leaker, die 800 Infos in der Woche raushauen. Und wenn eins richtig ist, dann sagen sie, es ist reliable. Und alle, wenn die dann in Zukunft irgendwas schreiben, dann wird es direkt von allen Newsportalen rezitiert. Und ja, wir kennen das Spiel. Gibt's denn zu Ed Etten noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt?
Ich find's nur schön, dass wir da so viel Irdisches sehen. Ja, das ist ja etwas, was ich einfach klasse finde, dass es einfach auch so ein bisschen greifbarer wird. Auch die Charaktere, sei das jetzt auch Wims Vater zum Beispiel, der ja dann auch alleinerziehender Vater ist. Also alles so ein bisschen irdische Probleme. Man kann sich viel, viel besser, habe ich so einen Eindruck, mit diesen Charakteren identifizieren. Und das hat mir halt einfach unglaublich viel Freude bereitet, dass wir hier Star Wars haben, was auch einfach nahbarer dadurch geworden ist. Das ist nicht jedermanns Sache und das ist mir auch absolut klar. Für mich war es aber etwas, was ich sehr schön gefunden habe und auch diese ganzen Familien überhaupt, auch Nils Familie, diese ganzen kleinen blauen Elefanten, die waren so süß. Oh, und ja. Und wir haben einen Elefanten baden sehen, also Nil, ja, das haben wir, glaube ich, in dieser Form auch noch nicht gehabt, dass wir irgendjemanden haben baden sehen, so groß. Also ich fand's toll und ich glaube, Ed Etten ist ein großes Mysterium und wir können da wirklich gespannt sein, was am Ende bei rumkommt, warum dieses Mysterium so groß ist.
Ja, Nil ist, glaube ich, schon so ein bisschen der heimliche Star und alle lieben ihn. Und als ob ein süßer blauer Elefant nicht reicht, dann hat er noch Zwillingsgeschwister, kleine, die sind einfach noch süßer wie er. Und hätte jetzt schon gern so eine kleine Nil-Plüschfigur, die ich mir irgendwo daheim ins Regal setzen kann. Also hoffen wir mal, dass da noch irgendwas rauskommt. Aber ich fand auch...
Ist das nicht ein Mädchen?
Was? Nil?
Ja, der Elefant.
Nee, Nil. Also Nil wird auf jeden Fall von einem Jungen gespielt.
Ja.
Okay.
Also...
Egal, ist ja auch nicht wichtig.
Also ich nehme auch an, dass er ein Junge ist.
Ja. Also was ich aber bei Nil so toll finde, ist, was auch, finde ich, sich durch die ganze Serie zieht, ist, dass alles halt so handgemacht wirkt. Also in letzter Zeit hatte man bei Star Wars gerne mal irgendwie das Gefühl, dass halt irgendwie so das Volume irgendwie so durchschien. Aber gerade Nil irgendwie, so wie sich dieser Rüssel immer, jedes Mal, wenn er spricht, sich bewegt, irgendwie, das wirkt halt so mechanisch und auch wenn man es halt vielleicht nicht das Realistischste ist, ich meine, es ist Star Wars, so natürlich ist da nichts realistisch, aber auch wenn es natürlich nicht so vielleicht in Anführungszeichen immersiv wird, finde ich, hat das halt tausendmal mehr Charme, wie wenn es jetzt irgendwie komplett digital wäre. Also das schätze ich bisher auch an der Serie sehr und das, finde ich, zieht sich durch jede Einzelheit durch.
Ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest, weil ich hatte das gleiche Gefühl auch. Das ist ähnlich wie mit Grogu, wo ich immer wieder den Vergleich nehme, wie Grogu wirkt und wie zum Beispiel der CGI-Yoda aus den Prequels wirkt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der CGI-Yoda schlecht ist. Der ist für die damalige Zeit wirklich richtig gut animiert. Aber er hebt sich halt deutlich ab von seiner Gestik und von seiner Art einfach, wie er sich bewegt, zum Original-Yoda. Und ich finde halt, Grogu ist halt wieder so, genau, der soll sich ja gar nicht richtig realistisch bewegen, sondern halt teilweise wie so eine Puppe, aber das lässt ihn, finde ich, dann realer wirken innerhalb dieser Star Wars Welt und so ist es, finde ich, bei Nil auch. Also man hat so das Gefühl, als würde der da so ein, zwei Frames manchmal fehlen, wenn sich so der Rüssel bewegt, aber genauso haben sich halt früher diese Stop-Motion-Cantina-Aliens im Hintergrund irgendwie auch so bewegt und gleichzeitig hat er dann aber irgendwie ausdrucksstarke Augen und also ich bin da auch mega gespannt auf das Making-of und ich hoffe, dass wir da irgendwie noch was Näheres dazu bekommen. Und was ich bei Nil auch besonders schön finde, also jetzt, dass er halt so ein intaktes Familienleben hat, also das der Heimweh hat, einfach der möchte gerne wieder zu seinen Geschwistern zurück und der liebt seine Eltern und man sieht auch, der ist hat ein behütetes daheim und wenn wir da Wim dann eben sehen, also wir wissen nur, seine Mutter ist nicht mehr da, also ich nehme an, dass die Mutter vielleicht verstorben ist oder irgendwas in der Richtung oder zumindest die Familie verlassen hat oder irgendwas halt mit ihr passiert ist und der Vater flüchtet sich halt in die Arbeit, Geschwister hat er keine und er ist mehr oder weniger komplett auf sich alleine gestellt und das fand ich auch gerade die Szene zum Beispiel, als er dann beim Rektor oder wo er da war, wo er dann quasi den Anschiss bekommen hat, weil er seine Prüfung verpasst hat und sein Vater lässt ihn nicht mal ausreden, der lässt ihn nicht mal erklären und ich habe das so mitgefühlt mit ihm, weil ich einfach denke, ja, hör doch einfach deinem Sohn mal zu und du hast so eine festgefahrene Meinung und wie er dann auch zu seinem Sohn so meint, ja, bist du nicht mittlerweile schon ein bisschen zu alt für eine gute Nachtgeschichte und was auch immer und so. Der Vater hat einfach irgendwie komplett vergessen, dass man zu seinem Kind halt auch liebevoll sein muss und dass man ein Kind auch Kind sein lassen muss und nicht schon dazu drängen, so früh ins Erwachsenenleben. Und da konnte ich halt irgendwie voll mitfühlen und das ist mir echt nahe gegangen und ist echt für mich so ein Highlight mittlerweile der Serie. Und ich denke, da wird's halt eben auch noch bestimmt so einen Bogen schlagen, dass am Ende dann natürlich wahrscheinlich der Vater und er sich irgendwie wieder versöhnen und ihre Beziehung nochmal neu starten, würde ich es jetzt nennen, und sich gegenseitig eher zuhören und so. Das fand ich schön. Eine Stelle, über die ich auch noch gerne mit euch reden möchte, ist die Ankunft in diesem Piratenhafen in der zweiten Folge. Das ist auch was ich wirklich überragend fand. Also ich glaube, das ist sowas, das kann man sich noch 20 Mal angucken und entdeckt im Hintergrund immer wieder neue Easter Eggs oder einfach nur Sachen, die extrem cool aussehen. Port Borgo, man könnte es auch vergleichen mit dem Hafen von Flucht der Karibik, wo sie da die ganzen Piraten im Prinzip sich da treffen. Ich weiß gerade nicht mehr, schon zu lange her, wo ich das letzte Mal Flucht der Karibik geguckt habe, falls jemand den Namen parat hat, aber ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Und wie fandet ihr denn diesen Raumhafen?
Ich fand das am Anfang, als die da hinfliegen, ziemlich cool, dass die Schiffe, die da ja ankern, wirklich an so Tauen festgemacht sind oder so. Oder hab ich das falsch in Erinnerung? Das fand ich schon ziemlich stimmig. Und dann dann fliegt man da nicht in irgendeinen Hangar rein und steigt halt aus, sondern da kommt dann quasi so ein Fährmann im Space-Ruderboot an. Und der sieht dann natürlich auch wieder aus wie das kleine Äffchen aus Fluch der Karibik oder dieses Tier da aus Labyrinth. Und dann ist man auch direkt schon voll im Piratengeschehen, überall Schlägereien und es dampft und raucht und es liegen irgendwelche besoffenen Typen in der Gegend rum und haben sie sehr gut eingefangen, finde ich. Hat mir richtig gut gefallen, auch da wieder.
Ja, schließe ich mich nur an. Also gerade auch, was du ansprichst, dass diese Schiffe da so wirklich festgebunden sind. Dieses ganze Piratenthema zieht sich ja bisher durch die beiden Folgen durch, ne? Also es wird ja wirklich von vorne bis hin durchgezogen von der mysteriösen Figur am Anfang, dessen Helm so ein bisschen was hat wie so ein Hut mit Krempe, ne? Bis halt, ne, dass die Schiffe so festgebunden sind und der Fährmann, der übrigens, ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich schon unter Easter Eggs zählt, aber laut Star Wars Trivia eine Spezies ist, die irgendwie aus dieser Ewok-Reihe stammt. Ein Teak ist das, wenn ich das richtig ausspreche. so auch wieder so ein Deep Cut irgendwie im Star Wars-Universum. Also das fand ich auch wirklich, wirklich cool und was wir auch schon angesprochen hatten, also diese Bandbreite an Spezies ist einfach fantastisch und begeistert mich auch bis heute immer noch an diesem Universum. Und Skeleton Crew ist da bei weitem keine Ausnahme.
Ja, der Fährmann, der war auf jeden Fall genial. Da musste ich wirklich laut lachen, weil das ist immer wieder dieser Star Wars Humor, ähnlich wie zum Beispiel auch die Monkey Lizards oder die kleinen Babu Freaks in The Mandalorian, die dann immer wieder für irgendeine witzige Szene gut sind. Und da hast du einfach diesen Hafen mit den finster dreinschauenden Piraten und alles ist. Und dann ist der Fährmann so ein kleines Äffchen auf Speed, was da irgendwie rumrennt und Schabernack treibt. Und Das ist einfach wieder so ein Grund, wo ich sage, genau deswegen liebe ich einfach Star Wars, weil es einfach so verrückte Dinge, die so normal vielleicht gar nicht zusammenpassen würden, aber in Star Wars ist es halt einfach so und das wird einfach so ganz normal akzeptiert, dass da so ein kleiner Affe halt einfach der Fährmann ist, der die Piraten da von ihren Schiffen abholt und keiner hinterfragt es oder wundert sich da irgendwie und das ist schon schön anzugucken.
Fand auch cool diese eine Szene, wo da wird irgendeiner tätowiert und der lässt sich gerade so das Logo der Hutten irgendwie da drauf tätowieren. Das war auch sofort beim Schauen aufgefallen. Ja. Also ich musste dann nochmal schauen, ob es wirklich stimmt. Aber ich glaube, es ist wirklich dieses Hutten-Logo. Oder wie nennt man sowas? Nennt man das Logo überhaupt? Oder ist das ein Gang-Sign? Das ist halt das
Zeichen der Hutten. Ja. Genau. Ich mochte auch die vermeintlichen Prostituierten, vielleicht ist es, also das, man hat ja den Eindruck schon vermittelt bekommen und auch die Reaktion der, gerade von Fahren, die dann sagte, der sagte, wir sollten hier weitergehen und also die komplett auch mit der Situation überfordert gewesen sind. Also es hat mir gerade diese ganze Optik und da muss ich halt auch eine Lanze brechen für diese Serie oder auch für das, was die letzten Serien vielleicht nicht so enorm gut hatten. Das sieht alles unglaublich toll aus. Ja, also da habe ich das Gefühl, dass hier das Production Value, obwohl es vielleicht geringer war, wie jetzt bei Acolyte, vielleicht besser verwendet wurde. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel jetzt da, was die Serie jetzt gekostet haben soll. Ich weiß nicht, Daniel, ob du da irgendwelche Infos hast, aber unabhängig davon, es sieht halt richtig, richtig gut aus. Ob das jetzt Ed Etten war, ob das jetzt hier dieser Hafen war, ob das die ganzen kleinen Spezien sind, die da rumrennen. Dieses Affenwesen. Also da finde ich halt, da haben sie gut Geld ausgegeben oder für die guten Dinge auch Geld ausgegeben offenbar, weil es sieht toll aus.
Es hieß ja die ganze Zeit, dass die Serie wohl schon vor einem Jahr an Weihnachten hätte erscheinen sollen und vor einem Jahr war ja aber der Autorenstreik, weshalb dann die Serie halt eben um ein Jahr verschoben wurde, weil sie da gar keine Promo und nix hätten machen können. Und ich denke, das hat der Serie auch auf jeden Fall extrem gut getan, dass die ganzen Visual Effects Leute da einfach nochmal einige Monate länger Zeit hatten, da ihren Szenen noch den Feinschliff zu geben. Aber ich kann dir nur zustimmen, es sah großartig aus und ich habe wirklich an Tom denken müssen und dachte, ja, der hat jetzt echt Glück, dass er das im Kino gucken kann, weil ich glaube, da kommt es einfach nochmal ganz anders rüber. Und deshalb auch meine Frage an dich jetzt mal, Tom, würdest du sagen, dass die beiden Folgen schon die aus Star Wars Feeling wie die Filme vermittelt haben, also im Kino, oder würdest du sagen, das hat sich schon nach Serie angefühlt?
Also mit einem Episodenfilm würde ich es tatsächlich nicht vergleichen. Also es hatte schon so Star Wars Vibes, aber so wie jetzt, als wir jetzt Episode 1 geschaut haben, nochmal da in Köln, das war was ganz anderes vom Feeling her. Alleine schon deswegen, weil man die Filme natürlich schon x-mal gesehen hat, aber auch nochmal so einen richtigen Spielfilm, das hat ja dann doch schon noch einen anderen Charakter. Und es hat sich schon auch nach Serie angefühlt, weil die haben halt dann auch einfach nach der ersten Episode die Credits komplett durchlaufen lassen, ne, zum Beispiel. So. Und du hast halt dann einfach einen Cut dazwischen. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht könnte man, nee, das macht doch auch filmisch gar keinen Sinn irgendwie. Also ich weiß nicht, ob man das so zusammenschneiden kann, dass es ein langer Film ist oder so, ob das überhaupt geht, weil du hast ja inhaltlich wirklich diese Schnitte immer drin. Ja. Und ich weiß nicht, ob man dann irgendwie zwischen, wenn man die aneinander schneidet, ob man das nicht doch merken würde dann am Ende des Tages. Nee, also ich würde nicht sagen, dass es sich wie Star Wars angefühlt hat. Das hat definitiv noch einen Seriencharakter gehabt für mich persönlich jetzt.
Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch bemerkt habt, also ich konnte jetzt natürlich nicht verifizieren, dass es alle Schiffe waren, aber ich habe einige Schiffe, Piratenschiffe im Hintergrund entdeckt, die hatten den gleichen Anstrich wie Gorian Shard, der Gebüsch Algen Piraten Captain aus The Mandalorian, und dessen Schiff hatte so getigerte Streifen an der Unterseite, so dunkelgrau Und ich habe einige Schiffe im Hintergrund gesehen, die ich meine, auch so ein Muster gehabt zu haben. Vielleicht haben wir da jetzt eben auch schon so, ob es jetzt in der Serie ist oder was anderes, so einen Verweis bekommen, dass es da wohl irgendwie so ein größeres Piratensyndikat gibt und dass die vielleicht ähnlich wie Thrawn, der seine Flotte gerne mal kennzeichnet mit Wappen oder sowas, dass die da irgendwie ihre Zusammengehörigkeit anhand der farbigen Muster auf den Schiffen ja zeigen nach außen. Das fand ich ein schönes ja Easter Egg, würde ich es jetzt mal nennen, und bin mal gespannt, ob da noch mehr allgemein zu dieser Piratenwelt kommt, weil das war mit Sicherheit ja kein Zufall, dass wir in The Mandalorian Staffel 3 zum ersten Mal so Piraten gesehen haben und dann auf einmal hier auch, also zumindest wäre das für mich schon ein sehr, sehr großer Zufall gewesen, wenn jetzt diese beiden Serien ungeplant da so hintereinander die Piraten eingeführt hätten, weil man hätte bei The Mandalorian ja auch irgendwelche x-beliebigen Söldner oder andere Verbrechersyndikate nehmen können, die eben Nevarro da angreifen, und hätte jetzt gar keine Piraten unbedingt sein müssen. Und mir ist auch, ich bin ja nur so Kanon bewandert, gar nicht so viel über Piraten irgendwie im Allgemeinen bekannt. Also springt da gerne auf, wenn ich jetzt das Falsche sage. Aber hat man über Piraten denn schon so viel im Kanon gehört?
Ja, gut, es gab ja schon immer irgendwie, so, also auch in der alten Thrawn-Trilogie wurde ja auch, also ich meine, das ist zwar Talon Kade, war eher ein Schmuggler, aber hat sich, glaube ich, auch als Pirat auch stellenweise bezeichnet. Das wird Tom dann wahrscheinlich mehr bestätigen können. Aber was gerade jetzt zuletzt auch durch Star Wars Outlaws sind auch Piraten, also sind natürlich auch viele Schmuggler und auch die ganzen Syndikate, aber auch Piraten halt mit ins Boot genommen worden. Also ich habe das Gefühl, das ist schon ganz bewusst so ausgewählt worden, dass wir halt, dass wir sehr viel mehr jetzt auch auf so, ich sag mal, solche Gruppierungen gehen, die vielleicht gar nicht so im Star Wars prinzipiell vorhanden gewesen sind. Ich meine, Hondo Ohnaka ist ja eigentlich auch ein Pirat, wenn du es so willst. Ja, also dass der, also ich glaube schon, dass das immer wieder Bestand hatte, aber halt jetzt wird's noch mal, gibt's halt einfach einen Fokus drauf, genauso wie wir halt auf das Imperium und auf die Rebellen lange Zeit einen Hauptfokus hatten oder die Jedi und die Separatisten und sonstiges. Aber Tom, weißt du das noch, Talon Kade, hat er sich als Pirat nicht auch irgendwie einen Namen gemacht?
Kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ich habe auch nur sein Schmugglersyndikat da irgendwie im Hinterkopf. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mir fallen verschiedene andere Piraten ein, so die Log Pirates zum Beispiel mit Captain Nim, und die gab's aber nie irgendwie in einem Film oder Buch. Ich glaube, Captain Nim gab's mal in einem Comic und einem Videospiel, oder wie hieß die Binary Pirates oder so hießen die doch mit Kath.
Kath Scarlet.
Ja, die waren aus, oh, wie hießen das MMO nochmal? Galaxies. Galaxies, genau. Da kamen solche Sachen vor. Aber ob jetzt im Kanon, fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts ein. Da wären auch mir die Mando-Piraten und Hondo als erstes eingefallen. Und das wäre natürlich schon eine richtig coole Sache, wenn die da auch auftauchen. Also da, das wäre wirklich eine verschenkte Chance, Hondo, die nochmal richtig in Szene zu setzen.
Ja, man muss natürlich aber auch gucken, wann spielt das? Also wir haben ja festgestellt, das Ganze spielt ja zwischen Episode 6 und 7 irgendwann in diesem Zwischenraum. Wir wissen, wir haben den letzten Auftritt von Hondo Ohnaka offiziell, wenn ich mich nicht ganz irre, war das der Rebels-Auftritt. Und danach wissen wir, glaube ich, nicht, was weiter mit ihm passiert ist.
Da möchte ich kurz einsteigen.
Ja.
Wir wissen es, weil er auf Galaxy's Edge ist. Also Galaxy's Edge ist ja Kanon. Also da gibt's ja auch Bücher, Comics, was auch immer dazu. Und Galaxy's Edge, also wenn du den Theme Park besuchst, die Handlung ist eine kleine Story zwischen Star Wars 8 und 9. Und da ist Hondo, der hat da eine Schmuggelmission und möchte Coaxium von der First Order stehlen und leiht sich dazu den Falken mit freundlicher Unterstützung von Chewbacca und ist dann auf Mission. Das heißt, man trifft ihn da auch. Eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das wäre die perfekte Chance, ihn einzubauen, weil Galaxy's Edge, die haben da so eine animatronische Puppe, die sieht aus wie echt, die läuft quasi rum, also man sieht halt die Füße nicht, bewegt sich hin und her, tippt Dinge auf dem Bildschirm ein, redet mit einem, das ist der gleiche englische Synchronsprecher wie auch in Rebels und Clone Wars und ja, also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich möchte unbedingt Hondo in dieser Serie sehen und wir wissen zumindest, dass er noch am Leben ist, was er denn so treibt, keine Ahnung, aber das wäre zumindest mal richtig cool.
Da gab es doch auch diese Bücher hier mit diesem Black Spire, dieses Mädel da mit diesen blauen Haaren. Ist das eine Piratin? Ich habe die leider noch nicht gelesen.
Die aber. Die hieß auch wie irgendwas. Nee, die hat zur Rebellion gehört. Ich glaube, die hat zwar auch einen Piraten-Hintergrund gehabt, aber sie gehörte mehr zu der Rebellion am Ende des Tages.
Also ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass diese Definition Piraten ja irgendwie ganz oft nur irgendwie daher rührt, wie sich diese im Endeffekt ja nur Söldner selber nennen. Also ich habe das Gefühl, diese Linie da ist so ein bisschen fließend. Ich glaube, für viele ist zum Beispiel so ein Han Solo, es hat auch irgendwie was von so einem Piraten. So wird halt aber in den Filmen nie wirklich explizit so genannt. Und deswegen finde ich es halt irgendwie schwierig, da so diese Unterscheidung irgendwie zu treffen. Klar gibt es dann halt die Gruppierungen, die sich selber auch als Piraten nennen und die halt ganz klar daran angelegt sind. Also zum Beispiel Gorian Chart, wenn man sich irgendwie nur seine Brücke beim Schiff anguckt. Also er hat ja so ein riesiges Steuerrad, wirklich wie irgendwie bei so einem echten Boot, wie wir es jetzt von unserer Welt kennen. Oder eben unser mysteriöser Captain vom Anfang, dessen Helm den Anschein von einem Piratenhut hat. Aber also ich würde einfach sagen, fast jeder Schmuggler oder so, den es in der Galaxis draußen gibt, ist irgendwie auch ein Pirat in Anführungszeichen, nur wird halt nicht so genannt.
Gibt's von euch noch irgendwelche Dinge, die ihr gerade ansprechen möchtet? Dann, ich sehe Kopfschütteln. Dann würde mich mal interessieren, gab's denn Kritikpunkte oder irgendwelche Unklarheiten vielleicht in der Story, also weil ich bin ja immer kein Freund, sowas Plotholes oder sowas zu nennen, weil meistens sind es ja nur Dinge, die noch nicht erklärt sind und wenn man Dinge noch nicht weiß, sind es keine Plotholes, aber gibt es denn da irgendwelche Dinge an der Machart, an der Story, was auch immer, die euch gestört haben?
Also wo ich mir halt Gedanken mache, ist, wir hatten es schon angesprochen, irgendwie die Länge der Folgen, das kann ich jetzt irgendwie nach den ersten zwei Folgen noch nicht so gut beurteilen, wie das sich im Laufe der Serie entwickeln wird. Ich weiß auch gar nicht, ob man schon weiß, wie lang die einzelnen Folgen sind. Wahrscheinlich weiß man das ja immer schon ein bisschen vorher. Also die zweite Folge war, wie gesagt, schon wieder ziemlich kurz, fand ich. Ich hatte vorhin gesagt, 25 Minuten ohne Credits. Und das finde ich halt auf lange Sicht bei einer Serie mit nur 8 Folgen halt immer echt kurz. Ich weiß es auch nicht, wie es dann aussehen wird, irgendwie mit eventuellen Verknüpfungen oder Fortsetzungen oder so. Und inwiefern das halt sich noch entwickeln wird. Wie gesagt, deswegen möchte ich da jetzt noch nicht so groß urteilen, aber das ist halt so eine Sorge, die ich habe, dass es vielleicht am Ende des Tages ein bisschen zu kurz wieder wird und die Charaktere vielleicht nicht den Raum bekommen, den sie vielleicht bräuchten. Aber das war es tatsächlich bei mir auch schon. Also ich habe tatsächlich lange nachgedacht, ob es irgendwas gibt, was mich stört. Und mir ist tatsächlich nichts eingefallen.
Ich habe genau die gleichen Kritikpunkte wie du und das ist auch so ein Kritikpunkt mit Vorbehalt. Vielleicht sage ich am Ende nach der Staffel, war alles genau die richtige Länge, aber ich hoffe auch eben, dass wir zumindest mal die 35 Minuten Marke jede Woche knacken, weil allein schon finde ich immer, man wartet da eine Woche, dann setzt man sich hin und zelebriert irgendwie so seinen Star Wars Tag und dann ist es halt einfach so schnell wieder rum und es lässt mich oft irgendwie so unbefriedigt zurück und ich weiß, der Vergleich hinkt, weil es halt andere Serien sind, aber ich finde gerade so House of the Dragon oder sowas, da weiß ich halt einfach, ja, ich habe auch immer eine Woche Wartepause, aber ich krieg halt immer mindestens mal 50 Minuten, manchmal sogar eine Stunde oder noch länger in der Woche. Und dann habe ich einfach auch für die Woche wieder so alles bekommen, was ich möchte. Und so 25 Minuten, das lässt mich dann doch oft extrem unbefriedigt zurück beim ersten Mal gucken, weil es halt einfach ja die Warterei ist.
Also ich habe das gesehen, 37 Minuten wird die dritte Folge sein. Die ist nämlich schon auch in den Staaten, gab es Vorführungen, Pressevorführungen, da wurden die ersten 3 Folgen gezeigt.
Oh, warum haben sie uns da nicht eingeladen?
Tja, Mann, ich weiß nicht, also die hören offenbar kein Air to the Empire. Ich habe keine Ahnung. Also ich muss aber gestehen, also ich verstehe euren Punkt, ne, dass ihr sagt, das ist mir ein bisschen zu kurz, aber ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, die Folgen waren halt voll. Und das ist halt für mich zumindest kein, das wäre auch keine Kritik von meiner Seite, die Länge der einzelnen Folgen, das kann aber sich natürlich noch ändern. Also wenn die nächsten Folgen jetzt ab der vierten dann vielleicht auch irgendwie kürzer wieder sind oder alle irgendwie nur so 29 Minuten wären, dann wäre es natürlich schon auch ein bisschen schade. Ich muss auch sagen, Kritik habe ich keine, also zumindest keine aus dem Scripting, keine aus der Darstellung. Ich finde die Charaktere alles sehr gut. Die gefallen mir. Die Kinder verhalten sich wie Kinder und nicht zwangsläufig wie junge Erwachsene, was ich unglaublich angenehm finde. Also da muss ich jetzt zum Beispiel auch an Stranger Things denken. Tolle Serie, super gut, aber da verhalten sich die Kids halt auch viel erwachsener, als sie eigentlich sind zu diesem Zeitpunkt. Und das bis zumindest jetzt aus diesen ersten zwei Folgen, muss ich sagen, finde ich das super, wie hier die Kinder geschrieben sind. Und ich habe da keine Kritik. Das Einzige, was man vielleicht, wo ich auch schon anderswo, also bei Tilo, bei Antenne Alderaan, habe ich mit ihm drüber gesprochen, dass ich es ein bisschen strange finde, aber das ist halt auch Storytelling, dass die mit 10 oder 11, wie alt sie auch immer am Ende des Tages sind, schon einen Eignungstest auch fürs gesamte Leben abschließen müssen. So, das ist aber dann auch eher so Meckern auf einer ganz anderen Ebene, was überhaupt nichts, also das hat halt einfach, das ist Star Wars, das ist eine Geschichte. Ich gebe dem Ganzen immer noch eine 10 von 10.
Irgendeinen Punkt hatte ich, aber er kann nicht so wichtig gewesen sein, weil ich habe ihn vergessen.
Das ist doch schön. Dann kann es nicht wichtig sein. Ich habe mir auch gedacht, dass ihr mit Sicherheit nicht viele Kritikpunkte haben werdet. Ich habe auch allgemein so dieses Gefühl, was auch echt mal schön ist, dass es so eine Star Wars Serie ist. Man hört recht wenig negative Stimmen. Also ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht. Aber wenn ich gerade so zurückdenke eben an die Acolyte oder so, dann finde ich es einfach mal wieder schön, dass die Hauptdiskussion da draußen sich um den Inhalt dreht und nicht, ob irgendwelche Agendas gefahren werden oder ob irgendwelche Kanonbrüche vorhanden sind, die sowieso nicht da sind. Aber ihr kennt ja die ganze Diskussion damals noch. Und das persönlich, gerade so in Verbindung mit der Weihnachtszeit, lässt mich doch ein wenig versöhnlich, ja, so das Jahr abschließen, auch wenn ich weiß, das wird wohl nicht so bleiben. Ich denke spätestens, wenn der Rey-Film dann ja näher kommen wird, werden wir auch wieder die ganzen frauenfeindlichen und anderen Dinge da draußen von gewissen Personen hören. Aber für den Moment finde ich es doch dann mal ganz schön, wenn wir uns auf den Inhalt konzentrieren können.
Ja, und wenn Ki Adi-Mundi jetzt nicht noch zufällig auftaucht in irgendeiner Szene, wird alles gut.
Oh, ja. Habt ihr denn Gedanken zur Inszenierung? Alles, was mit Bild und Ton zusammenhängt. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass wir von vielen Dingen begeistert sind. Aber gibt es jetzt einzelne Punkte, die ihr vielleicht hier nochmal hervorheben möchtet?
Nö, also ich muss gestehen, das, was ich gesagt habe, das zählt auch. Ich habe jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie besonders begeistert hat oder besonders wenig begeistert hat. Die Qualität finde ich großartig. Ich habe schon gesagt, man sieht, dass sie Geld in die Hand genommen haben und es auch an den richtigen Stellen genutzt haben. Das sieht alles toll aus. Ed Etten sieht toll aus. Der Hafen sah toll aus und auch das Charakterdesign. Also doch, wir haben vorhin eine Sache. Dieser Brutus heißt er, der Wolf, den wir gesehen haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, an wen erinnert der mich? Warum kommt mir dieses Gesicht so bekannt vor? Und Daniel, du hast mich darauf gebracht, als du vorhin von Power Rangers gesprochen hast.
Ich dachte, der erinnert dich an mich.
Ja, ich weiß nicht, ob du auch so behaart bist.
Ich habe mich vorhin extra rasiert. Also nee,
ich musste jetzt im Nachgang an Power Rangers denken, weil er mich so ein bisschen an diese Gegner von den Power Rangers erinnert. Also diese Großen, wenn sie dann so, ja, wenn sie dann auch hier die Megazords haben so, und an den hat's mich erinnert. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich sage, der sah ein bisschen günstig gemacht aus. Aber das ist.
Du meinst Golda, glaube ich.
Ja, das war sowas,
der Wolf mit so einer goldenen Rüstung. Genau. Das war so einer der Haupt, Antagonisten in der ersten Power Rangers Staffel.
Ja. Und das, also wenn ich jetzt wirklich, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hast du musst irgendeinen Punkt nennen, dann wäre das der einzige, weil der so ein bisschen günstiger aussah, aber ansonsten habe ich nichts zu schmängeln. Das ist Meckern auf höchstem Niveau, ja, weit weg.
Ich weiß, was du damit meinst. Es ist halt einfach, ja, wir wissen, das ist nur irgendein Typ, der eine Wolfmaske aufhat, vermutlich. Und das ist halt wahrscheinlich einfach historisch auch gewachsen, weil der damals halt schon so aussah. Und wenn das unsere einzige Kritik ist, glaub, dann haben wir eine ganz gute Serie erwischt. Was ich noch ansprechen möchte, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, auch wenn wir hier nicht wie vorher erwartet irgendwelche Popsongs in Huttisch oder anderen Star Wars Sprachen erwartet haben und dass wir das nicht bekommen haben, weil wir ja vorab so ein bisschen die Theorie hatten wegen der Trailermusik. Aber ja, der Soundtrack von Mick Giacchino, seines Zeichens Sohn von Michael Giacchino, der unter anderem bei der Spider-Man-Trilogie die Musik gemacht hat, bei Rogue One, also auch im Star-Wars-Kosmos hatte er schon Berührungspunkte und er hat natürlich auch den Soundtrack von Lost gemacht. Ihr wisst, so wie Tom immer Battlestar erwähnen muss, erwähne ich immer ab und zu mal Lost. Und ja, dessen Sohn ist scheinbar nicht weniger musikalisch begabt und hat jetzt hier nach The Penguin auf HBO, das übrigens auch einen richtig tollen und einen ganz anderen Soundtrack hat, also von der Art her, das ist nicht vergleichbar. Man würde das nicht hören, wenn man die Soundtracks vergleicht. Hut ab, Mick Giacchino, der ist, ich glaube, der ist so unser Alter rum, Tom, Anfang 30 irgendwie und stemmt da jetzt einen Score für so eine Serie. Ja, also wirklich großartig und ich hatte direkt Star Wars Vibes und ja, hat einfach perfekt gepasst.
Also Anfang 30 sind wir nicht mehr.
Doch, ich schon.
Ja, du vielleicht, ja. Also ich gehe stark aufs Ende zu. Also
ja, ich habe auch Tom und mich genannt.
Ja,
ich bin schon ein bisschen älter als muss. Ich dachte, Tom ist Tom auch schon über Mitte 30 draußen?
Nee, ja. Tom ist gefühlt noch 29. Oh.
Ach so, ja.
19.
19. Optisch 19, biologisch älter. genau. Habt ihr Easter Eggs, die ihr hier mit mir teilen möchtet? Nicht.
Zirp, zirp, zirp.
Doch, also guckt doch einfach selbst die Serie. Sucht euch eure eigenen Easter Eggs.
Es gibt ja, ich habe ja gerade eben schon angesprochen, den Teak, also den Fährmann, den man aus Ewoks kennt. Schon eine sehr obskure Referenz, aber sicherlich nicht so obskur wie eine Referenz an das Star Wars Holiday Special.
Ja, das war das Einzige, wo ich gerade auch dran denken musste.
Also für die Leute, die es vielleicht noch nicht irgendwie im Internet oder so gesehen haben, in der Szene, wo man Nils Geschwister sieht, die da auf so einem Hologrammtisch, der so ein bisschen anmutet an den Holoschachtisch aus dem Falken, die gucken sich ja so eine Zirkus-Performance an. Und diese Zirkus-Performance gibt es so 1:1 in dem legendären, sagenumwobenen und wirklich fantastischen Star Wars Holiday Special. Genau, die taucht da genauso auf, inklusive grünen und lilanem komischen Outfit. Also es passt wirklich perfekt in dieses grauenhafte Special rein.
Gut, dass wir nicht den VR-Porno sehen, den Chewies Vater oder Bruder oder Cousin denn
anguckt. Ich glaube, sein Opa, oder?
Oder Opa, genau. Ja, hier ist witzig, habe ich nämlich auch gegoogelt und da findet man tatsächlich auch ein paar Hintergründe zur Machart. Und zwar gibt es leider weder Sound noch Bild des Holiday Specials in den Archiven von Lucasfilm in guter Qualität. Also George Lucas fand das scheinbar so scheiße, dass er alles zerstört hat. Und die haben sich tatsächlich hier die Mühe gemacht und haben die Szene 1:1 nachgestellt, inklusive Soundtrack, der neu komponiert wurde und alles. Nur weil sie diese kleine Szene da drin haben möchten. Und da muss ich auch nochmal sagen, Hut ab. Das nennt man Liebe zum Detail und einen schönen Querverweis. Ja, was auch aus ja den alten Tagen von Lucasfilm stammt, sind diese kleinen fliegenden, was sind es denn, Hamster, Meerschweinchen, was auch immer, die in diesen Käfigen sind. Die stammen aus dem Michael Jackson Musikvideo Captain EO, was von George Lucas damals inszeniert wurde. Also ich weiß jetzt nicht, ob Michael Jackson damit auch irgendwie im Star Wars Kanon seinen Platz hat und ob wir irgendwo Captain Jacko oder so im Raumhafen noch treffen werden, aber zumindest diese kleinen Flugviecher haben es jetzt in eine Star Wars Serie geschafft und ob man das jetzt weiß oder nicht, die sehen einfach knuffig aus und schön, dass die da rumfliegen. Jetzt muss ich gerade mal in meine Liste gucken, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Genau, wir sehen auf AT-AT-hin die Nachbarin von Wim, die da mit ihrem Frog Dog Gassi geht. Das ist so ein Wesen, das wir auch in Jabbas Palast sehen. Und laut Wikipedia sind die Frog Dogs intelligenter, als sie den Anschein haben. Und dass die scheinbar oft bei Familien leben, nur weil sie zu faul sind, quasi sich selbst um ihren Lebensunterhalt zu kümmern. Und eigentlich sind die viel schlauer und machen dann aber so einen auf Hund oder als Haustier und wohnen da bei irgendwelchen Familien.
Ich habe auch noch was.
Ja.
Und zwar dieser Racer, der ja Fern herausfordert. Der heißt, der übrigens, finde ich, eine krasse Ähnlichkeit zu Adam Driver hat, oder?
Ja, das stimmt.
Also der sieht extrem aus wie Kylo Ren.
Oh, ist das Ben, ein junger Ben Solo? Passt das
zeitlich? Ja, irgendwie schon. Nee, also tatsächlich heißt er ja Bongi Falfa, was, wie ich gelernt habe, eine Referenz zu Bob Falfa ist. Das ist der Charakter, den Harrison Ford in American Graffiti spielt. Ein Film, den George Lucas vor Star Wars gemacht hat.
Ja, toller Film. Und
der, ja, der auch so ein bisschen draufgängerisch unterwegs ist. Insofern sehr passend.
Ja, American Graffiti wirklich zu empfehlen. Es gibt zwar keine Podrennen, aber dafür Rennen mit Hot Rods. Und wenn man den Film geguckt hat, dann erkennt man viele Dinge, die George Lucas dann irgendwie in Star Wars auch eingebaut hat, schon wieder. Und vor allem seine Leidenschaft zu schnellen, lauten, motorisierten Fahrzeugen. Genau. Wenn wir bei Fahrzeugen sind, eine coole Referenz auch der Busfahrer im Schulbus oder der Schultram oder was auch immer das ist. Und zwar ist es ein RX-Droide und die kennt man vor allem von Galaxy Tours. Das ist so eine Attraktion in Disneyland. Also die gab es schon lange, bevor es Galaxy's Edge gab. Da hat George Lucas schon wahrscheinlich in den 80ern oder wann das war mit Disney eine Partnerschaft abgeschlossen. Findet man auch bei uns in der Nähe im Disneyland Paris. Da gibt's mittlerweile auch Updates. Also man reist da quasi mit einem Robo-Taxifahrer und seinem Shuttle, eben mit so einem RX-Droiden, auf verschiedene Star Wars Welten und sitzt da drin und mittlerweile besucht man auch unter anderem Ahsoka, man fliegt mit den Purgles und ich glaube sogar, dass es im Frühjahr oder nächstes Jahr da irgendwie nochmal ein Update geben soll, wo noch einige andere Welten aus den aktuellen Star Wars Serien und Filmen da mit eingebaut werden sollt. Und man kennt diesen Droiden auch, da habe ich ihn dieses Mal auch oder dieses Jahr auch live in Action gesehen, als DJ von Ogas Cantina in Galaxy's Edge. Das heißt, da ist so ein DJ-Droide im Hintergrund, der da Platten auflegt, oder Platten sind es nicht, aber halt Musik macht. Und da gibt's so eine witzige Szene, das ist halt so quasi choreografiert und scheinbar mehrfach am Tag, je nachdem, wenn man zu einer bestimmten Uhrzeit dort ist, dann geht der quasi kaputt und diese Leute, die in dieser Bar arbeiten, müssen dann mit irgendwelchen Schraubenschlüsseln und Hammer und was auch immer diesen Droiden wieder gangbar machen, damit er wieder mit seiner Musik weitermacht. Und ja, das fand ich dann hier schon extrem cool.
Ja, auch so eine Referenz, die mir erst dank Twitter bewusst geworden ist, ohne zu wissen, ob es eine bewusste Referenz ist, aber die Ähnlichkeit ist zumindest verblüffend. Und zwar versucht Wim ja mit dem Knochen da so eine Ratte hinzulocken, dass er sich den Schlüssel für sie knallt, nachdem sie eingesperrt worden sind in die Zelle. Und wer den Pirates of the Caribbean Ride kennt aus dem Disneyland, auf dem ja später irgendwie das ganze Filmfranchise aufgebaut worden ist, da gibt's so eine ähnliche Szene und Jack Sparrow versucht das ja auch. Da versuchen die halt mit einem Hund, einen Hund anzulocken, der die Schlüssel im Maul hält mit einem Knochen. Passt auch wieder in dieses Piratenthema.
Ja, dann habe ich noch zum Abschluss zwei Easter Eggs. Das habe ich nicht selber entdeckt, aber ich habe gerade heute Mittag bei Star Wars Explained gesehen, dass Teak von Sam Witwer gesprochen wird. Woher sie diese Info haben, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber Star Wars Explained kann man eigentlich schon davon ausgehen, die posten keinen Bullshit. Und der Song, der im Trailer verwendet wurde, dieser hutische Major Tom, wurde von Matthew Wood und David Collins, also das sind beide sehr bekannte Sounddesigner im Star Wars-Universum, Matthew Wood unter anderem auch die englische Stimme von General Grievous, und die beiden haben quasi diesen Song produziert und auch übersetzt und die hutischen Gesangseinlagen selbst eingesungen. Das fand ich extrem witzig, was die sich da für eine Mühe gemacht haben für so eine Trailermusik. Und ich hoffe ja immer noch, dass in irgendeiner Bar tatsächlich dann vielleicht so ein hutisches Gesangsduo diese Nummer zum Besten gibt.
Ich hätte noch einen letzten Punkt von, also weil wir es überhaupt nicht angesprochen haben jetzt ad hoc. Wir haben ja eine letzte wichtige Szene. Wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Folgen irgendwie geklärt bekommen, wenn wir nochmal über Skeleton Crew sprechen. Aber Jude Laws Charakter, ist er ein Jedi oder ist er einfach nur ein großartiger Zauberkünstler, der mit irgendwelchen Magneten es schafft, diesen Schlüssel zu sich zu ziehen?
Also ich kann mir beides irgendwie vorstellen. Also Tom hat es ja auch schon irgendwie erwähnt, dass viele ja auch schon vermuten, dass unser vermummter Piratenkapitän vom Anfang Jude Laws Figur ist, was ich persönlich auch nicht für unwahrscheinlich halte. Also ich glaube, das ist nicht dran. Ich meine auch unter dem Helm, unter der Verzerrung des Helmes irgendwie Jude Laws Stimme erkannt zu haben.
Da stimme
ich dir zu. Also ich bin mir dazu 90% sicher, dass er das ist. Und wenn wir sagen, er ist eigentlich ein Pirat, der halt einfach nur von seiner Crew vom Thron gestoßen worden ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass er einfach nur ein sehr raffinierter Trickser ist. Ich meine, wir haben ja in Kenobi auch schon mit Hadja jemanden gehabt, der da irgendwie seine Tricks ausgepackt hat und so. Das wäre jetzt wahrscheinlich bei Jude Law so ein bisschen, ich sag die ganze Zeit Jude Law, statt den Namen seiner Figur zu nennen, weil ich mir diesen scheiß Namen nicht merken kann.
Jordan Arwood, falls man ihn so ausspricht.
Danke. Aber genau das ist halt auch mein Gedanke. Ich fände das halt so cool, wenn wir kein Jedi hätten, wenn wir am Ende eine coole Geschichte hätten, ohne die Macht am Ende. Aber es würde natürlich zu diesem Plot passen, dass Wim ja unbedingt einen Jedi treffen will. Und das wäre natürlich so cool für ihn. Ich freue mich drauf, auf dieses Ergebnis am Ende des Tages.
Ich glaube, egal wie es kommt, es wird darauf hinauslaufen, dass er quasi die Kinder vorhat zu betrügen und im Laufe der Serie dann wahrscheinlich doch entdeckt, dass er ein Herz hat und am Ende den Kindern hilft. Also das wäre halt so, wenn man so das 0815 des Geschichtenschreibens verfolgt, dann wird das so kommen. Hätte ich auch überhaupt kein Problem damit. Vielleicht kommt es auch ganz anders, aber das war auch so direkt schon im Trailer damals meine Theorie, dass der kein Jedi ist oder irgendwie das nur faked oder zumindest halt die Kinder in irgendeiner Form verarscht und ja.
Ihr habt das zuerst gehört.
Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt in den kommenden Folgen mehr von Jude Law sehen, weil es ist einfach echt ein toller Schauspieler und ich habe mich da schon die ganze Zeit drauf gefreut, ihn da zu sehen. Und jetzt, nachdem ja in den ersten beiden Folgen quasi nur der Anfang und das Ende ihm gehört hat, freue ich mich, dass er jetzt hoffentlich dann der Crew beitritt. Tom, was glaubst du? Ist er ein Jedi oder nicht?
Puh, du fragst mich Sachen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht, was er genau ist. Und wir haben ja jetzt schon auf verschiedene Arten und Weisen gesehen und erlebt, dass die Jedi nicht das Nonplusultra der Machtanwender sind. Von dem her, alles ist möglich. Und ja, ich fände es cool, wenn er einer ist. Ich fände es aber auch cool, wenn er keiner ist. Also bin da relativ leidenschaftslos tatsächlich. Aber ich freue mich auch auf die Performance von Jude Law.
Da bin ich bei dir, 100%.
Ja. Dann zum Abschluss, wenn ihr nichts mehr habt, eine Aufgabe für uns alle. Wir haben ja jetzt 4 neue Figuren bekommen. Und jetzt will ich mal testen, wie sicher sind wir denn mit den Namen?
Ich bin mir sehr sicher.
Tom, ich übergebe mal an dich. Nenne einen ersten Namen. Jeder von uns muss einen Namen der Kinder nennen, bis wir einmal durch sind und hoffentlich fehlerfrei.
Wim ist doch der Hauptcharakter, oder?
Genau. Nico.
KB.
Dennis.
Neil.
und Fern. Sind wir gut, unglaublich.
Wir sind die Skeleton-Crew.
Fern ist das Mädel, das normale Mädel, nicht das Lobot-Mädel, gell?
Katie ist das Lobot-Mädel.
Ja, genau, weil Fern könnte halt auch aus der Addams-Family sein, oder? Schon so ein bisschen.
Wirkt so ein bisschen so.
Ja. Ne?
Ja. Ich muss die ganze Zeit an Critical Role denken, falls das irgendwer kennt. Das ist ein großer Dungeons and Dragons YouTube-Kanal und da gibt es einen Charakter, der von Laura Bailey gespielt wird. Der heißt Fern, glaube ich. Oder?
Genau, dann sind wir so langsam auch am Ende der Folge angekommen. Einen kleinen Ausblick, wie es denn mit Skeleton Crew weitergeht. Wir wissen es nicht, ganz kurz und knapp gesagt. Also wir haben ja jetzt die Feiertage bald vor der Tür. Wir werden morgen noch unser Jahresabschluss-Special, a.k.a. unsere Weihnachtsfolge aufnehmen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es mit Skeleton Crew weitergeht. Also wir werden allerspätestens, wenn alle Folgen der Serie vorbei sind, in irgendeiner Form dann nochmal was dazu machen. Aber einfach aufgrund der Feiertage haben wir gesagt, wollen wir uns jetzt nicht festlegen und da wöchentlich oder zweiwöchentlich irgendwas machen, bevor es dann im Endeffekt doch nicht klappt. Also falls irgendwann was kommen sollte, ist es Bonus. Ansonsten geht's mit Skeleton Crew dann einfach nach der letzten Folge irgendwann hier im Podcast weiter. Noch letzte Worte von einem von euch.
Ich freue mich auf die nächsten Folgen einfach. Ich lasse es einfach voll auf mich zukommen und genieße das Ganze. Das ist einfach, glaube ich, die beste Art und Weise, wie man Star Wars mittlerweile konsumieren kann. So blöd das jetzt auch klingt.
Ja, das ist doch ein schönes Wort zum Abschied. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, wie das obligatorische Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer. Immer.